Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die tatsächlich auch Teams schlagen kann, die einen positiven Rekord haben und die zu Weihnachten offensichtlich von ihrem Quarterback Golf-Simulatoren geschenkt bekommen. Außer Dan Marino, der hat sowas nämlich schon. Wenn ihr Dan Marino beschenken wollt, dann müsst ihr euch nämlich irgendwas ausdenken, weil der Mann hat angeblich schon alles. So habe ich es aus den Schimpfen von Hard Knocks entnehmen können. Und Disclaimer, ich habe bisher noch keine Folge Hard Knocks geschaut. Ich guck mal, ob ich das nachhole. Ja, aber wenn es heißt Dolphins Surf, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist heute auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Danny ist auch mit dabei. Moin, Danny.
Moin.
Ja, ich hoffe, alle da draußen, ihr hattet ein angenehmes Weihnachtsfest, ein besinnliches Weihnachtsfest und oder Holiday Season oder wie man es nennen möchte und habt genossen, was die Dolphins am Wochenende gemacht haben. Und bevor wir zu den Dolphins zu sprechen kommen gegen die Dallas Cowboys, was ja ein ziemlich verrücktes Spiel war irgendwie, kurz zum Abriss der Folge. Genau, da wollte ich nämlich hin. Und zwar werden wir gleich in die News gehen, aber es gibt keine News. Dann schauen wir mal, über was wir dann noch sprechen. Und dann sprechen wir natürlich über das Spiel der Miami Dolphins zu Hause gegen die Dallas Cowboys. Und zu guter Letzt kommt dann, was heißt zu guter Letzt? Dann hört ihr natürlich später dann noch, oder im späteren Verlauf der Folge, die Preview zum Spiel des Number One Seeds gegen die Number Two Seeds, die Miami Dolphins treffen, auswärts auf die Baltimore Ravens. Das ist das, worüber wir dann mit einem Gast diese Woche wieder sprechen werden. Warum ich gerade so später gesagt habe, aufgrund von Weihnachten nehmen wir den Teil jetzt ein paar Stunden früher auf. Das ist auch das erste Mal irgendwie. Und ich sitze tatsächlich auch wieder in der Küche meiner Großeltern. Also ich wechsle dann immer zwischen dem, im Sommer sitze ich im Wintergarten, aber da ist jetzt keine Heizung, da ist zu kalt. Da sind jetzt, glaube ich, irgendwie 5 Grad oder so, da wollte ich mich nämlich jetzt nicht hinsetzen und so sitze ich jetzt in der Küche, tatsächlich. Ihr beiden, Tobi, bei dir weiß ich, du bist zu Hause, ne?
Ich bin zu Hause, ich kann aber bei der Preview nicht, weil meine Freundin kommt. Aufgrund der Entfernung ließ sich das nicht anders darstellen, dass wir Weihnachten zu zweit heute nachfeiern.
Nice. Das ist schön. Das ist wunderschön. Denn ich weiß gar nicht, ich will dich jetzt auch gar nicht outcallen hier. Ja. ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Du musst doch gar nicht dazu sagen. Ja.
Aber es ist also ich sitze tatsächlich in Berlin, also bei meinen Eltern, studiere ja eigentlich in Cottbus und bin halt in meiner Studienferienzeit sozusagen wieder zurück in die Heimatstadt.
Nice. Ja, Cottbus. Auch spannend. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Doll-Fan oder die ein oder andere Doll-Fan, wenn ich das richtig weiß.
Ja, muss ich tatsächlich mal gucken. Ich habe es bisher auch leider nicht geschafft, hier in Berlin zu unseren Berliner Treffen zu gehen, mal so ein Spiel in der Gruppe live zu gucken, weil ich irgendwie immer verhindert war. Das steht noch auf der To-Do-Liste.
Ja, ich bin ja so ein bisschen fußballgeschädigt, muss ich sagen. Wenn ich irgendwie an eine Stadt höre, das Erste, woran ich denke, okay, welcher Fußballverein spielt da?
Energie, großartig.
Ich weiß, damals noch mit Pipliza, großartige Zeiten. Eduard Geier, damals Trainer. Ja, wir wollen ja aber nicht über Fußballhistorie sprechen, sondern tatsächlich über die Playoffs. Die Dolphins haben tatsächlich mit ihrem Sieg die Playoffs sicher gemacht. Ich glaube, da hat jetzt auch keiner mehr dran gezweifelt, dass die Dolphins nicht in die Playoffs einziehen. Andere Teams, die noch die Playoffs geclincht haben, waren in der NFC tatsächlich die Lions, die das erste Mal die NFC North gewonnen haben, weil das letzte Mal, als sie der Erste der Division waren, war das noch die NFC Central oder so. Dementsprechend Glückwunsch dort. Die 49ers sind auch dabei. Und in der AFC gibt es tatsächlich kein anderes Team, was die Playoffs geclincht hat, neben den Dolphins, weil Die Baltimore Ravens waren letztes Wochenende noch dabei, waren letztes Wochenende schon durch. Und um den Nummer 1 Seed gibt es tatsächlich jetzt noch genau 3 Teams, die dort die Möglichkeit haben. Und das sind die Miami Dolphins, die Baltimore Ravens und die Cleveland Browns mit Joe Flacco. Ganz, ganz wilde Geschichte. Und die Wahrscheinlichkeiten laut der New York Times sind 73% Ravens, 25% Dolphins und 1% bei den Cleveland Browns. Ja, und die Buffalo Bills, vor 3 Wochen sah es echt so aus, das kann wirklich bitter werden. Das kann sein, dass die Bills nicht dabei sind. Haben sich jetzt nach vorne gekämpft und stehen 9-6 und mit 90% Wahrscheinlichkeit sind sie dabei, weil dahinter alles am Schwächeln ist und die AFC South tatsächlich sich noch alles irgendwie untereinander streitig macht. Aber wir gehen zuerst kurz in die AFC West, wo die Las Vegas Raiders die Kansas City Chiefs geschlagen haben in einem absolut wilden Spiel. Und das Team ist tatsächlich von 0 oder von 1% Wahrscheinlichkeit auf 14% Wahrscheinlichkeit, dass sie die Playoffs machen, gesprungen, weil sie jetzt 7 und 8 stehen. Und die Chiefs sind immer noch nicht qualifiziert. Tobi, müssen die Chiefs tatsächlich die Playoffs noch bangen oder gewinnen die jetzt trotzdem die Division, weil die Chiefs ja 9 und 6 stehen und die Raiders, Broncos 7 und 8. Entsprechend, die Wahrscheinlichkeit dort vielleicht etwas geringer ist.
Naja, wenn die Chiefs so spielen, wie sie das gegen die Raiders getan haben, dann werden sie die Playoffs verpassen. Also das war wahrscheinlich, wenn ich mich zurückerinnere, die letzten Jahre eins der schlechtesten und der schwächsten Spiele von Kansas City, das ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also es war lag auf der einen Seite an der Stärke der Raiders, aber auf der anderen Seite einfach an der auch an den Chiefs, die in der Offense schwächeln bis zum geht nicht mehr. Und Patrick Mahomes hat nicht gerade gut gespielt. Es war schon negativ bemerkenswert. Also ich habe das Spiel komplett gesehen. Es war ganz, ganz, ganz ungewohnt, muss man auch sagen, dass Kansas City so ein Spiel, gerade auch, ich glaube, es war sogar zu Hause, dass sie solche Spiele da abliefern. Das war ganz harte Kost.
Ja, ich meine, die Chiefs haben natürlich jetzt in Anführungsstrichen das Glück, dass sie jetzt noch die zu Hause die Bengals haben und dann am letzten Spiel zu den Chargers müssen, die ja beide mit ihren Top-Quarterbacks nicht spielen können, weil die leider verletzt sind. Aber sollen sie beide Spiele nicht gewinnen, dann wird das nochmal ein ganz, 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 ganz heiler Ritt auf der Rasierklinge. Ich meine, da müssen andere natürlich auch mitspielen. Aber dann ist es mehr oder weniger Coin mit ungefähr etwas mehr als 50% Wahrscheinlichkeit, dass sie die Playoffs machen. Ganz, ganz kuriose Sache, muss ich gestehen, dass die Chiefs dort so am Schwimmen sind. Ein anderes Team, wir haben schon über die Bills gesprochen. Ich meine, über die Bills sprechen wir fast jede Woche. Aber deswegen machen wir es nicht, weil wir sprechen nächste Woche noch über die Bills, logischerweise. Sprechen wir doch mal ein bisschen über die AFC South. Die Jaguars stehen 8-7 nach der Niederlage. Die Colts stehen 8-7 und die Texans stehen 8-7. Ja, einzig und allein die Tennessee Titans sind mit 5-10 schon sicher aus dem Playoffs, aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden. Aber Danny, wer gewinnt jetzt die AFC South?
Gute Frage auf jeden Fall. Also sie nehmen sich ja da alle gerade nicht sonderlich viel. Rein von der Stimmung her würde ich gerade sagen, ist bei den Jaguars so ein bisschen eher der Trend nach unten. Ich meine, mit 4 Spielen irgendwie, die sie jetzt in Folge verloren haben, scheint sich da so ein bisschen entweder Angst breit zu machen vor den Playoffs oder ich weiß es nicht genau. Deswegen ist es halt, ja, sehr offen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ein bisschen egal ist es mir schon fast, wer es gewinnt. Weil dann gucke ich lieber so ein bisschen auf die Partien. Falls wir jetzt doch den zweiten Seed halten sollen, würde ich einfach nur nicht gerne gegen die Bills in den Playoffs ran müssen. Von daher wäre es mir egal, ob jetzt zum Beispiel die Colts oder die Texans da dann am Ende vielleicht bei uns stehen.
Ja, ich hab vorhin schon so ein bisschen tatsächlich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, über die letzten drei Spiele, die wir jetzt in der Saison haben. Wir hatten jetzt die Cowboys, wir haben die Ravens und wir haben die Bills. Im Prinzip, wenn wir es jetzt mal wirklich krass nehmen, könnten wir gegen alle drei Teams auch noch in den Playoffs spielen. Ich meine, gegen die Cowboys wäre es natürlich dann der Super Bowl. Oh, das wäre wild. Ja, was machen wir denn daraus dann, dass beide Teams keine guten Teams schlagen können, aber beide im Super Bowl stehen? Darüber reden wir dann später. Oder auch gar nicht, weil wir hier keine Feuer entzünden wollen. Aber das wäre, Tobi, wie glaubst du, dass wir diese drei Spiele auch noch in den Playoffs sehen werden, die wir jetzt gegen Ende der Saison haben?
Du meinst Dolphins, Ravens, Dolphins, Bills und Dolphins, Cowboys?
Ja.
Leg's mir hin, unterschreibe ich blind. Würde ja bedeuten, dass die Dolphins in den Super Bowl kommen. Würde ich blind nehmen. Ganz ehrlich, erwarte ich aber nicht, dass die Cowboys in den Super Bowl kommen. Die haben doch einige Schwächen, gerade auswärts offenbart, und da sie mit der Niederlage jetzt an Heiligabend die Chancen relativ gut runtergeschraubt haben, dass sie viele Spiele zu Hause in den Playoffs machen können, sehe ich die jetzt nicht so, als dass sie da so einen tiefen Run hinlegen könnten. Vom Potenzial her generell vielleicht, aber auswärts deutlich schwächer, glaube ich, als sie das in Jerryland sein könnten. Das habe ich letztens irgendwo gelesen.
Ja, das großartige Jerryland. Aber Danny, Tobi hat jetzt schon über die NFC gesprochen. Die 49ers haben natürlich jetzt ordentlich mal einen auf den Poppes gekriegt, wie man hier in Norddeutschland so schön zu sagen pflegt. Und auch die Eagles sahen ja, die haben jetzt zwar gewonnen, aber das war ja auch irgendwie nicht überzeugend. Und die Cowboys haben gegen uns knapp verloren. Ja, wen siehst du da vorne? Ich meine, letzte Woche sah es so aus, als wären die 49ers das deutlich beste Team der Liga. Und jetzt nach der Niederlage sprechen alle nicht mehr so viel über die 49ers. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, dass die Top-Teams in der NFC alle sehr eng beieinander sind. Also wenn wir uns die Standings ja auch angucken, ne, wir haben die Eagles mit 11-4, die Cowboys jetzt mit 10-5, die Lions, die mit 11-4 ihre Division geholt haben. Ich glaube tatsächlich, dass es in der NFC irgendwie generell so ein bisschen diese Coin-Toss-Sachen sein könnten, die halt einfach sehr eng sind. Ja, so eine Niederlage gehören halt irgendwo auch mal dazu. Ich glaube, eine Perfect Season zu spielen, das werden wir vielleicht nicht mehr sehen. Und dann können wir da auch in 50 Jahren noch gerne drüber reden, dass wir das mal geschafft haben. Weil ich glaube, dafür ist das Leistungsniveau auch einfach zu eng zusammengerutscht. Aber man merkt halt in der NFC, finde ich, immer doch ein bisschen deutlicher, dass es diese 4-5 Teams gibt, die da irgendwie gerade wieder am Dominieren sind. Und der Rest der Teams ist zwar auch eng beieinander, aber dann gibt's doch irgendwie so immer diese deutlichen Favoriten.
Ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie es werden wird, aber genug der Vorrede. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle da draußen so ein bisschen im Playoff-Rennen ein bisschen mehr abgeholt. Wenn ihr natürlich dazu Fragen habt, haut sie uns einfach zum Beispiel bei Spotify in die Kommentare. Wenn ihr da Fragen habt, dann beantworten die natürlich, wenn ihr da einfache Sachen habt. Wir zum Beispiel zu Weihnachten haben wir uns sehr darüber gefreut, über das Lob, was wir dann auch gerne veröffentlichen. Einfach, weil es toll ist, einfach Liebe zu sharen. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Danke dafür. Und ja, oder schreibt uns einfach auf auf Instagram könnt ihr mich auch anschreiben, aber auch auf Twitter oder sonst wo. Wie gesagt, bei Twitter dauert es manchmal ein bisschen mit meinen Antworten momentan. Aber ja, das dazu. Dann kommen wir zum großartigen Heiligabendspiel der Miami Dolphins gegen die Dallas Cowboys. Die Miami Dolphins haben das Spiel mit 22-20 gewonnen. Die Dolphins haben genau einen Touchdown erzielt, 5 Field Goals, ganz, ganz verrückte Geschichte. Beide Teams kamen nicht so wirklich ins Laufen, beide Teams haben zwischen immer wieder Probleme gehabt. Beide Teams hatten große Probleme mit dem Scoren, offensichtlich. Aber am Ende haben die Dolphins es besser gemacht als zum Beispiel gegen die Titans. Man hatte den Game-Winning-Drive und hat diesen mit Bravour gespielt. Ja, auch da gibt es dann wieder Play-Calls. Das hat Mike McDaniel, das möchte ich vorwegschieben, gesagt. Er kann natürlich den schlechtesten Play-Call der Welt auspacken und das kann erfolgreich sein. Oder er kann den besten Play-Call der Welt auspacken und er kann nicht erfolgreich sein. Am Ende ist das entscheidend, was die Spieler auf dem Platz fabrizieren. Und das ist etwas, ja, was mir immer so ein bisschen auch auf sozialen Medien, vor allem auf Twitter, abgeht, wie schnell einfach Leute dabei sind und oh, der muss immer das machen und jetzt soll er das machen. Und ich denke mir so, ja, Leute, entspannt euch, ja, dies und jenes und hast du nicht gesehen. So, wir haben einen Quarterback, der über 70% seiner Pässe anbringt. So, und wenn ich dann in Short Yardage, wo wir nicht gut sind, dann Pässe spiele, vielleicht sollte ich eher laufen, weil unser Laufspiel auch gut ist. Ja, aber wenn ich 7 von 10 Pässen an den Mann bringe, dann kann ich da auch mal einen Pass spielen. Und vielleicht auch ab und zu mal häufiger. Warum nicht? Ja, und das ist etwas, was mir mal so ein bisschen abgeht. Aber das wollte ich nur vorher weggeschoben haben, die Info beziehungsweise den Kommentar von unserem Headcoach Mike McDaniel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, weil da wurde er drauf angesprochen. Aber Tobi, jetzt darfst du gerne in deine Analyse zum Spiel gehen. Was ist dir aufgefallen? Worüber möchtest du reden? Feuer frei.
Naja, also zu Beginn kommen jetzt aus meiner Sicht ganz viele Zahlen, weil das Heimspiel gegen die Cowboys tatsächlich dazu geführt hat, dass wir mehrere Meilensteine oder in der Hinsicht individuelle Statistiken geschafft haben, die die Spieler erreicht haben, die man sicherlich vorwegschieben muss. Das erste Mal, glaube ich, in der Franchise-Geschichte, dass Miami nicht nur einen 4000-Yard-Passer hat. Gut, den hatten wir jetzt mit Dan Marino, wenn man in die Geschichte geht, ein bisschen häufiger. Wir haben jetzt auch offiziell einen 1000-Yards-Rusher mit Raheem Mostert, der gar nicht mehr aufhört, Touchdowns zu erzielen, der jetzt, ich glaube, bei 21 steht. Dieses Mal kein Rushing-Touchdown, sondern Receiving-Touchdown. Plus, wir haben dazu noch 2000-Yards-Receiver. Tyreek hatte das ja schon vor geraumer Zeit erreicht, aber Jalen Waddle hat jetzt die 1000-Yard-Marke wieder mal übersprungen. In seiner bisher dreijährigen NFL-Karriere ist es das dritte Mal hintereinander. Auch da gehört er jetzt in der Franchise-Geschichte zu den erfolgreicheren Rookies, die das erreicht haben. Schon alleine auf der Tatsache wäre dieses Spiel rekordverdächtig gewesen.
Kurzer Disclaimer. 2 1000-Yard-Receiver. Nur für jeden, der sich da
draußen gewundert hat. Was habe ich gesagt?
Du hast 2000-Yard-Receiver. Also du hast es richtig gesagt, aber man kann halt ja 2000-Yard-Receiver oder 2000-Yard-Receiver. Dementsprechend, weil Tyreek hat doch bei weitem noch nicht die 2000 Yard, aber dann wusste ich, wo du hin wolltest. Aber für jeden, der da draußen kurz auf dem Schlauch stand, wie ich, 2 1000-Yard-Receiver.
Ja, die 2000 Yards wird Tyreek Hill wohl eher nicht erreichen. Er steht jetzt bei, ich glaube, 1641 Yards. Da hat er gegen die Ravens und gegen die Bills noch 360 Yards vor sich. Das ist eher unrealistisch, dass er das noch erreichen kann. Aber sei es drum, geschenkt. Natürlich führt er mit seinen 1641 Yards bei weitem die Liga an. Er hat gegen die Cowboys jetzt nicht 100 Yards geschafft, sondern ist bei 99 gelandet. Generell, du hast es gerade schon erwähnt beim Play Calling. Tua hat nicht so die Big Plays aufgelegt, nicht so die weiten Pässe versucht. Ausnahme war das 50-Yards-Ding auf Jalen Waddle. Das haben sowohl Waddle als auch Hill super gemacht, aber generell war es so eher die Kurz- und Mitteldistanz. Und ich denke, das war auch genau das richtige Mittel, um gegen die Cowboys erfolgreich zu sein. Insgesamt, die Offense lief nicht so, wie sie laufen könnte oder wie sie hätte laufen können, aber man hat gesehen, wir hatten am an Heiligabend da einen Spieler auf dem Platz, der, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, der hätte dann wahrscheinlich das Ding auch noch vom Parkplatz aus durch die Stangen gejagt. Also über den Spieler des Spiels brauchen wir, denke ich, nicht großartig zu reden. Da sind wir relativ deutlich oder relativ klar, wer da einen anderen Spieler hat, weiß ich nicht. Also da wird's keine Diskussion drüber geben. Generell muss man sagen, war es in vielen Bereichen nicht so optimal, wie's man es in diesem Jahr schon mal gesehen hat. Jalen Ramsey hat nicht sein bestes Spiel gemacht, war okay. Was ich aber nochmal erwähnen will und auch erwähnen möchte, ist die Tatsache, dass unsere D-Line mit den vielen verschiedenen Pass-Rush-Optionen, die wir haben, auch gegen die Cowboys gezeigt hat, dass wir konstant Druck von der defensiven Seite aus auf den gegnerischen Quarterback machen können und dass da durchaus auch die Quarterbacks Probleme mit haben. Ich hatte gelesen, dass Prescott bei seinen Dropbacks, ich glaube bei 42% unter Druck stand. Unsere Defense selber hat mit jetzt 52 Sacks auch einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt, führt die NFL mit relativ weitem Abstand mit 129 Quarterback-Hits an. Und wir haben mal wieder einen Pass-Rusher mit Double Digits. Das heißt, Bradley Chubb hat wieder sehr gut gespielt. Man sieht jetzt, warum die Dolphins für ihn getradet haben und warum er uns so viel Geld und so viel Value wert war. Der kommt immer besser in Schwung, ist überragend, müsste jetzt, glaube ich, bei 11 oder 12 Sacks für die Saison stehen, hat gegen die Cowboys anderthalb Sacks gemacht. Über Andrew Van Ginkel muss man auch nicht großartig reden, das war auch so, wie immer, dominant, spritzig, der war überall und auch er konnte anderthalb Sacks machen. Da haben wir, gerade was das angeht, vorne in der D-Line sehr gut zugemacht und auch sehr gut Druck gemacht. Ich hatte vor dem Spiel ein bisschen Angst davor, dass uns vielleicht Tony Pollard wehtun könnte, aber die Run-Defense mal wieder herausragend gut. Also da ist nicht wirklich großartig was durchgekommen. Was ein bisschen wehgetan hat, das nicht nur im übertragenen, sondern auch im direkten Sinne, sind unsere In-Game-Injuries, die wir hatten. Robbie Chosen, der relativ gut angefangen hat, war relativ früh raus. Jalen Waddle hatte immer mal wieder was an seinem Knöchel, glaube ich. Da muss man jetzt die Woche abwarten, inwieweit er da vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise eventuell sogar nicht spielen kann oder ob er spielen kann und wie er drauf ist. Das war nicht ganz so gut. Da finde ich, hat Tua auch die richtige Reaktion gezeigt, sei es in Verbindung mit dem Playcalling oder alleine. Er konnte Cedric Wilson und vor allen Dingen auch unseren Tight End, Durham Smythe, relativ gut einsetzen. Die konnten da durchaus die Offense einigermaßen am Laufen halten. Generell muss man aber sagen, eigentlich war das ein bisschen zu wenig. Die Möglichkeiten, die wir hatten, man hätte vielleicht einen Touchdown mehr gebraucht, aber man hat ja gesehen, der viel gescholtene Jason Sanders, der kein Field Goal über 50 Yards treffen kann, hat in dem Spiel 3 über 50 Yards getroffen und selbst wenn die Offense dann mal ein bisschen hakte, hat er das dann mit seinem Eisenfuß erledigt. Auch der hat einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt und hat jetzt ein Personal Best von 57 Yards. Und das hört sich jetzt doof an, aber im vierten Viertel war mir relativ klar, wenn wir es schaffen, dass die Dolphins die zwei Drives spielen und die Cowboys nur einen kriegen, war mir klar, dass wir das Spiel gewinnen werden. Weil ich trotz allem und trotzdem, was die Offense da so an Schwierigkeiten hatte in dem Spiel, durchaus sehr gutes Selbstvertrauen hatte, dass ich dachte, okay, wir schaffen das, wir spielen die Uhr runter, wir holen die Yards, die wir brauchen und lassen die Uhr dann runterlaufen, genauso wie es dann letzten Endes passiert ist, mit auslaufender Uhr, alles im Griff gehabt. Jason Sanders, wie gesagt, hätte in dem Spiel vom Parkplatz aus getroffen. Das war mir klar, dass er den macht. Und so konnten wir dann die Cowboys etwas glücklich, aber durchaus auch verdient bezwingen.
Ja, danke dafür. Ich habe eine Anmerkung. Ich hatte zwei. Die eine ist mir entwichen. Und zwar stand Prescott bei 50% seiner Dropbacks tatsächlich unter Druck laut PFF. Also es sind jetzt die PFF-Zahlen, die ich heranziehe. Also das war schon okay. Eine gehörige Geschichte. Und es sind ja nicht wie bei uns vier O-Liner ausgefallen. Weil von der Starting O-Line hat tatsächlich am Ende ja nur Terron Armstead gespielt. Auch Austin Jackson saß draußen. Ganz, ganz wilde Geschichte. Aber Tobi, danke dafür schon mal. Danny, erzähl uns deine Sicht der Dinge.
Ja, also erstmal Tobi, das wandelnde Zahlenlexikon, also da hast du wirklich alles rausgehauen. Ich war so nebenbei so die Liste noch so am Abchecken, ob er wirklich jeden Punkt jetzt so noch mitnennt, aber hat er alle abgehakt. Also die ganzen Rekorde, die können wir schon mal abhaken. Ansonsten, was man sagen muss, definitiv ein großes Lob an unsere O-Line in dem Spiel, in dem Fall, weil man muss halt sagen, mit vier Starting-O-Linern out, nur ein Sack zugelassen, da hätte man vielleicht auch mit mehr rechnen können. Das muss man sagen, das hat man in dem Spiel vielleicht nicht unbedingt so gemerkt. Da muss ich auch sagen, war ich ein bisschen gegebenenfalls von der Front D-Line da sozusagen bei Dallas auch ein bisschen enttäuscht sozusagen, aber es war halt unser Glück, dass das vielleicht nicht ganz so funktioniert hat. Auf der anderen Seite, der Ausfall bei Dallas in der O-Line hat auf der linken Seite bei Bradley Chubb halt teilweise zu Löchern geführt, die waren ja wirklich eklatant weit offen. Also er ist ja irgendwie ein oder zweimal fast komplett frei auf Prescott zugelaufen, also war auch in dem Fall das Game sozusagen an der Line dann für uns halt eben entschieden. Und ich glaube, das hat halt auch eben geholfen. Was halt schade ist, natürlich die Red Zone Effektivität, die halt leider in den letzten Wochen bei uns dann doch deutlich schlechter ist als am Anfang der Saison. Und was dann halt natürlich dazu führt, dass man in dem Spiel halt im Endeffekt fast nur Field Goals erzielt. Aber man kann da natürlich auch sehr froh sein, dass Jason Sanders auch gerade diese 50-Yard-Field-Goals in diesem Spiel gemacht hat, dass er da einfach mal gezeigt hat, dass er das doch noch drauf hat und er nicht wieder auf den Deckel für bekommt. Da muss man, also gebe ich Tobi auch recht, ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren, wer Spieler des Spiels ist. Ansonsten muss ich sagen, defensiv waren halt beide Seiten natürlich gut unterwegs, besonders eben in der Red Zone, aber zwei, also ich glaube, über die beiden Roughing the Passer Sachen kann man theoretisch sich nochmal unterhalten, wenn man das möchte. Da war ich so ein bisschen bei beiden Situationen irgendwie nicht so der Meinung der Referees, aber gut, ich glaube, das haben wir die letzten Wochen auch schon oft thematisiert, dass die Referees hier und da halt nicht unbedingt so auf der Höhe sind. Dafür gab es weniger Penalties an der Line durch False Start. Da habe ich ja gesagt, das ist einer unserer Picks, die wir fürs Game halt eben vielleicht umsetzen sollten, weil wir uns damit halt sonst auch selber ja immer ins eigene Fleisch geschnitten haben. Das haben wir ganz gut unter Kontrolle gekriegt, zumindest für das Spiel. Und die Verletzungen sind auf jeden Fall bitter. Mostert war ja dann auch raus gegen Ende des Spiels. War zwar immer noch angezogen an der Seitenlinie, kam aber auch nicht rein. Da ist auch die Frage, ob er jetzt nächste Woche spielen kann oder nicht. Werden wir dann, denke ich mal, gegen Ende der Woche sehen müssen, was da passiert. Aber alles in allem war es ein spannendes Spiel an sich. Aber es war trotzdem ja, ein sehr schönes Spiel, wenn man sich dann eben den Ausgang anguckt, und ich war am Ende doch sehr zufrieden mit der Leistung, die wir gezeigt haben.
Ja, danke. Ja, insgesamt denke ich, kann man logischerweise mit dieser Leistung großteils zufrieden sein, so würde ich das mal beschreiben. Ja, ich sag mal, das, was mir so ein bisschen auf den Senkel, und dann fange ich mal mit der Defense an, ist, dass wir es nicht geschafft haben, mehr Sacks zu generieren. Wir haben Prescott zu oft entkommen lassen. Ich meine, das hat Prescott einfach hervorragend gemacht, und ich habe mich da ein bisschen so in die Nesseln gesetzt bei dem einen oder anderen, als Mahomes jetzt diesen Touchdown-Pass hatte und Leute, und ich dann geschrieben habe, dass Prescott 5 von diesen Situationen hatte. Ich glaube, er hatte 4 oder 5 von diesen Situationen im Spiel gegen uns, wo er sich wirklich aus dem Pass-Rush befreit, wo die Hände schon dran sind, zum Teil sogar an ihm zehren, und er sich dann noch befreien kann und dann halt noch Plays macht. Insgesamt war der Druck aber da, und das war richtig, richtig stark. Melvin Ingram hat seine ersten Snaps gesehen. Das war auch cool, dass der direkt wieder da ist. Da hat man gesehen, dass der Unterschied zu JPP wohl deutlich größer ist. Und zu dem Roughing the Passer, ich fand bei der Strafe für Wilkins ja noch das Absurde. Er nimmt die Hände weg und Dak Prescott reißt ihm am Helm, oder was heißt, zieht ihm am Helm auf ihn drauf. So, das war so, ist das nicht eine Strafe gegen den Quarterback? Wäre das nicht dann eine Safety? Also, das war echt eine super kuriose Situation. Und die Roughing the Passer-Strafe gegen Parsons kann ich sogar noch irgendwo einigermaßen verstehen, auch wenn die super soft war. Aber das gegen Prescott war echt wild, weil Wilkins ja alles gemacht hat. Also er kann sich ja nicht in Luft auflösen und nicht auf einmal irgendwie 3 Meter über Prescott drüber springen. Ganz, ganz komische Szene und auch wieder ganz, ganz komische Flagge. Aber das Officiating in dieser Saison ist einfach eine totale Katastrophe. Ich hoffe, dass es irgendwie in den Playoffs einigermaßen stabil ist. Aber ja, ich weiß nicht. Dann muss ich sagen, dass die Dolphins, dass ich es interessant finde, dass Vic Fangio nicht einen Shadow ansetzt, weil wir hatten massive Probleme mit CeeDee Lamb. Wir hatten diesen ganz, ganz kuriosen Touchdown von CeeDee Lamb, wo der halt genau diesen Sweet Spot in den Zonen getroffen hat. Dann hat Elliott nicht den Winkel gehabt, um das Tackle zu machen, und dann ist er halt weg. Das war wirklich nicht gut. Aber insgesamt muss man halt sagen, war das von der Defense eine gelungene Veranstaltung, ja, eine Offense wie die Cowboys. Na gut, die haben letzte Woche nur 10 Punkte gegen die Bills gemacht, okay, aber die ja grundsätzlich für eine sehr, sehr gute Offense einfach bekannt ist. Das hat man sehr, sehr gut gemacht, und ich möchte an dieser Stelle, Tobi, du hast vorhin gesagt, es kann nur einen Spieler des Spiels geben. Ich habe gerade schon gesagt, Sean Elliott hatte in einer Situation nicht den Winkel, aber Sean Elliott hat einfach an der Halb-Yard-Line das Tackle gemacht gegen den Running Back, gegen Tony Pollard von den Cowboys, wo es keinen Touchdown gab, wo es nur ein First Down in Anführungsstrichen gab, um dann danach das Fumble den Fumble zu recovern bei der Übergabe. Und das ist halt was, wo ich sage, das war eine richtig, richtig starke Geschichte. Und da muss man sagen, richtig gut, und das ist das, wo man dann halt dranbleiben muss, und das hatte Sean Elliott einfach sehr, sehr gut gemacht und hat uns da im ersten Drive so ein bisschen auch den Hintern gerettet oder halt so weit gerettet, weil die Cowboys haben den Coin Toss gewonnen und die haben gesagt, sie wollen den Ball haben. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise sagt man, nee, wir wollen den Ball in der zweiten Halbzeit, eben um vielleicht in die Situation zu kommen, kurz vor der Halbzeit den Ball zu haben, einen Touchdown zu erzielen, um dann im nächsten Drive wieder den Ball zu bekommen, weil es ist ja dann Halbzeit, um quasi 2 Touchdowns in Folge zu erzielen. Das ist ja so ein bisschen ein Vorteil, den man dann hat, weil man noch nicht genau weiß, wer hat zum Ende der Halbzeit den Ball. Die Cowboys allerdings wollten früh in Führung gehen, und das hat somit nicht geklappt. Und dieser erste Drive war sehr, sehr gut von den Cowboys. Aber danach, der Drive war auch sehr gut. Ja, 75 Yards. Und da war ich schon so ein bisschen, oh, was passiert hier jetzt gerade? Ja, wo geht die Reise hin? Und dann gab es einen Yard über 5 Plays, 14 Yards, 3 Plays, 2 Yards, ein Play 6, ein Play 0 Yards und dann 3 Plays, 1 Yard. Also, das sind die 4 Drives danach, wo nichts passiert ist. Dann sind die Cowboys am Ende des Spiels aber nochmal irgendwie so ein bisschen wach geworden. 6 Plays für 50 Yards, Field Goal. Dann 10 Plays, 60 Yards, Field Goal. Und dann nochmal der 17 Play, fast 70 Yards Touchdown Drive. Und das ist halt, die Dolphins hatten immer wieder gute Feldpositionen. Die Dolphins hatten tatsächlich irgendwie nur 2 Drives, die sehr, sehr kurz waren. Ja, das war kurz der erste Drive in der zweiten Halbzeit mit 4 Plays für 15 Yards und der vorletzte Drive mit 3 Plays für minus 7 Yards. Wo dann schon so ein bisschen, da hätten wir jetzt wirklich einen Drive gebraucht. Am Ende kann man sagen, gut, ja, wir hatten noch 3 Minuten 27 auf der Uhr und wir haben den Ball über 12 Plays, 64 Yards, sehr, sehr gut bewegen können. Insgesamt haben wir den Ball auch gut bewegt, aber irgendwo sind wir immer an verschiedenen Dingen gescheitert. Na? Aber die Defense hat standgehalten, hatte einen super Lauf in der Mitte des Spiels. Gegen Ende des Spiels wurde man vermutlich ein bisschen müder, als es der Gegner war in der Offense. Und die Cowboys haben ein paar andere Lösungen gefunden. Und CeeDee Lamb war am Ende auch wieder ein Faktor. Ja, und dementsprechend muss man da aber auch sagen, bis auf den 10 Plays, 60 Yards Drive, waren die Drives eigentlich immer von einem Big Play. Ja, es war der Touchdown-Pass auf CeeDee Lamb und es war der lange Ball auf die rechte Seite gegen Xavien Howard, ich weiß gerade nicht, wer ihn gefangen hat, der auch stark gefangen wurde, einfach der Ball. Und das war das, was die Cowboys im Spiel gehalten hat. Also da hat diese Defense nur 2 Big Plays sozusagen so zugelassen, die nachher zu Punkten geführt haben. Das fand ich sehr, sehr gut. Und insgesamt Andrew Van Ginkel einfach, ich bin schon traurig, weil es wird die letzte Saison gewesen sein, weil Alter, der wird definitiv irgendwie, wenn der jetzt noch so weiterspielt, die Saison seine 15 Millionen bekommen. Also da würde mich wundern, wenn der unter 10 Millionen irgendwo unterschreibt. Ja, und deswegen, ich genieße das einfach noch, was er macht, und bin dann traurig, wenn er nicht da ist. Aber darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Dazu Zach Sieler und David Long einfach nochmal hervorgehoben, weil die auch einfach eine phänomenal starke Saison spielen und trotz dessen, dass Javon Holland nicht konnte, es sieht so aus, als ob wenn er gegen Baltimore wohl wieder ran könnte. Aber das werden wir dann später noch sehen bzw. hören. Injury Update wird es diese Woche vermutlich auch wieder geben. Entschuldigt, da über Weihnachten haben wir es dann nicht hingekriegt, das aufzunehmen. Das wäre sicherlich spannend gewesen, aber das versuchen wir natürlich weiterhin fortzuführen, weil euer Feedback da auch positiv war. Kommen wir zur Offense. Ich habe schon gesagt, die Dolphins haben es geschafft, meistens zumindest den Ball zu bewegen. Tua, fand ich, war okay. Es war jetzt nichts mega atemberaubendes. Der Ball auf Waddle war richtig gut. Das Ding auf Tyreek, wo Tyreek den Ball eben nicht fängt, sondern droppt, das war natürlich richtig, richtig bitter. Aber ansonsten war das eine solide Vorstellung. Ne? Und Tua hat den Ball tatsächlich auch gar nicht so nicht tief geworfen. Das war nämlich der zweite Punkt, den ich vorhin bei Tobi machen wollte. Also wir haben schon nicht wenig gehabt. Das war das Spiel von Tua mit der zweithöchsten Average Depth of Target laut PFF mit 10,3. RBDSM chartet ihn mit 9,9, wenn ich das gerade richtig habe. Und da, ja, mit 9,9, also da auch im höheren Viertel angesehen. Also wir haben schon versucht, tiefe Shots zu finden. Und wir hatten, glaube ich, 4 Shots von über 20 Yards. Natürlich die 2 Bomben direkt in einem Drive. Und dann später nochmal 2 über den Spielverlauf verteilt. Aber wir hatten vor allem viel in der Mitteldistanz. Deswegen ist dieser Average auch so hoch. Wir hatten unheimlich viele Pässe in der Range von 10 bis 20 Yards. Und das ist das, wo wir den Cowboys dann einfach auch wehgetan haben und was nachher dazu geführt hat, dass wir erfolgreich den Ball bewegen konnten. Das Laufspiel hat auch funktioniert. Ja, ich würde nicht sagen, dass es exorbitant gut war, weil dafür war es einfach nicht gut genug in diesem Spiel. Das lag aber auch daran, und das muss man auch sagen, wir haben mit 4 Backups gespielt. Ja, wir haben mit 4 O-Linern gespielt, die Backups waren. Und zwar, wir hatten Robert Jones, Backup, Terron Armstead, Starter, Lester Cotton, Backup, Liam Eckenberg, Backup und Kendall Lamb, Backup. Und das hat man im Run-Blocking vor allem gesehen. Das war, bis auf Terron Armstead, eine Katastrophe. Ja? Robert Jones würde ich vielleicht sogar noch ausnehmen, aber Lester Cotton, Liam Eckenberg und auch Kendall Lamb, oh, das ganz, ganz schwierig. Und ich meine, aber dafür, dass wir gegen die Cowboys gespielt haben mit so einer Front, war das wieder okayisch? Also hätte mir jemand vor der Saison gesagt, ihr spielt mit 4 Backups und Terron Armstead gegen die Cowboys, dann hätte ich gesagt, okay, ist, wie viele Snaps macht Tua, bevor er verletzt ist? Ja, das ist was, ich werde nicht müde, das hervorzuheben, dass wir dort eben einfach momentan einen Status erreicht haben, der deutlich besser ist. Tua wirft den Ball schneller, Tua achtet mehr auf seine Gesundheit. Ja, und das sind einfach Sachen, die dann dazu führen, dass diese O-Line funktionaler aussieht, als sie eigentlich ist. Das muss man einfach auch klipp und klar so sagen, ohne dort irgendwem etwas wegnehmen zu wollen. Ja, das wollte ich gesagt haben. Insgesamt das Laufspiel war von Mostert war es okay, von A-Chan. Ich glaube, der hat noch so ein bisschen mit seinen Verletzungen zu tun. Da erwarte ich aber in den nächsten Spielen ein bisschen mehr von. Und was ich sagen muss, Jeff Wilson einfach im letzten Drive, das war einfach, da hat man gesehen, der ist halt der dritte Running Back, aber er kommt halt rein und rastet aus. Ja, und da hat man auch gesehen, mit was für einem Herzblut der Mann einfach dabei ist. Und das war für mich nochmal so, das ist wirklich ein Team. Ja, das ist nicht eine Mannschaft mit ganz vielen starken Athleten, sondern das ist offensichtlich wirklich einfach ein Team. Und das ist das, was mich nochmal positiver stimmt für den Rest dieser Saison und vielleicht auch für die Playoffs. Und insgesamt war ich am Ende, wenn ich dann zu einer Conclusion komme oder zu einer Zusammenfassung, ich war am Ende doch ein bisschen nervös. Weil wir haben, wenn ich mir jetzt angucke, wie die Dolphins halt durch die Saison gegangen sind, dann war das stark, dann haben wir richtig einen ins Gesicht gekriegt von den Bills. Dann war dieses ganz kuriose Spiel gegen die Eagles, aber das haben wir besser gestaltet. Dann haben wir knapp und ärgerlich mit dem Misskommunikation zwischen Cedric Wilson und Tua gegen die Chiefs in Frankfurt verloren. Und wir haben usselig gegen die Titans verloren. Da haben wir diesen Drive eben nicht zustande gekriegt. Natürlich saß ich nervös vorm Fernseher. Und dann kamen wir näher. Aber selbst bevor wir das Field Goal gekickt haben, war ich noch nervös, weil wir hatten diese Saison schon Blocked Field Goals, Blocked Punts. Natürlich war ich nervös. Und natürlich war ich dann umso erleichterter, dass wir das Spiel am Ende gewonnen haben. Insgesamt ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben das Spiel gewonnen und wir haben unsere beste Uniform dabei getragen, die Throwbacks, das war ja auch nochmal schön, das kann auch nochmal erwähnen, weil das war natürlich für Weihnachten noch mal was Schönes. Und insgesamt sind die Dolphins meiner Meinung nach damit auf einem wirklich richtig, richtig guten Weg. Jetzt haben wir noch 2 Kracherspiele vor der Brust gegen die Ravens oder bei den Ravens und dann zu Hause gegen die Bills. Und da ist, also es ist nicht egal, aber wenn wir jetzt zumindest ein Spiel gewinnen, haben wir die Division gewonnen. Ich würde mir wünschen, dass es das nicht am letzten Spieltag entscheidend sein muss. Aber was mir natürlich Freude bereiten würde, wenn wir am letzten Spieltag gegen die Bills spielen und für die Bills es um alles geht und für uns eigentlich auch um den Nummer One Seed geht, weil da ist nochmal richtig Spannung drin. Aber dafür müssen erstmal andere Geschichten sein. Dafür Week by Week, so wie es die Coaches ja auch halten. So. Tobi, du hast jetzt am längsten zugehört, nachdem du angefangen bist. Zu welchen Punkten möchtest du noch was sagen oder möchtest du noch was aufgreifen, wo du sagst, das müssen wir vertiefen?
Ich hätte was aufgreifen wollen, das hast du aber in deinem Monolog noch erwähnt, dass man das Fehlen von Javon Holland aufgrund der Stärke von Deshaun Elliott jetzt nicht so gemerkt hat. Natürlich wäre es besser, wenn er dabei gewesen wäre, aber du hast die spielentscheidenden Impacts von Elliott erwähnt. Und generell muss man sagen, wenn man das Ganze über die Saison betrachtet, wenn man auch sieht, wer zwischenzeitlich entweder verletzt war oder jetzt verletzt ist, auf wen wir immer mal wieder verzichten mussten, dann stehen wir mit der besten Bilanz seit, ich glaube, 1990 mit unseren 11-4 super da. Natürlich ist das Titans-Spiel immer noch ärgerlich, aber so ein Trap-Game haben alle mal irgendwie, mal mehr, mal weniger. Also es gibt kein Team dieses Jahr in der gesamten Liga, was sich davon freisprechen kann und was durchmarschiert. Und das, finde ich, ist dieses Jahr auch allgemein so gut und macht mir Hoffnung auf die nächsten Wochen, dass wir eben nicht so das dominante Team haben, sondern dass eben auch diese vermeintlich dominanten Teams, sei es jetzt die 49ers, die Eagles, wir, die Chiefs, dann immer mal wieder so Dinger drin haben, wo du dir dann denkst, ist ja doch nicht so stark, ist ja doch enger. Und momentan, gerade auch so in den letzten Tagen, kriegen die Ravens relativ viel von diesen positiven Vibes ab. Das macht mir Hoffnung, dass die vielleicht in ihrem nächsten Heimspiel dann auch so diese Upset-Niederlage werden einstecken müssen. Und generell, ja, wir haben jetzt für die Krone der AFC East, die ich dann auch wirklich jetzt haben möchte, weil jetzt sind wir schon so weit gekommen, jetzt will ich den blöden Titel auch haben, haben wir noch 3 Spiele, von denen nur eins in die Richtung der Dolphins laufen muss. Das ist einmal unser Spiel in Baltimore, das ist das Spiel der Bills gegen die Patriots und dann eben das direkte Aufeinandertreffen. Selbst wenn wir in Baltimore verlieren, in der Liga und in der NFL haben auch die Bills zu Hause gegen Bill Belichick und seine Leute noch nicht gewonnen. Also die sind ja in den letzten Wochen dann auch etwas so, dass man sagen kann, okay, die wollen dann wirklich auch noch Spiele gewinnen. Von daher, das haben die Bills auch noch nicht gewonnen. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir uns nächste Woche hier alle wieder treffen und dann zum ersten Mal eigentlich in der Podcast-Geschichte auch was zu feiern haben.
Na gut, wir haben ja immerhin letztes Jahr schon ein Playoff-Spiel gehabt, ne?
Das kann man ja nicht gut, machen. Also, ne, was wir natürlich dann auch verloren haben. Ich will dieses Jahr einfach ein Playoff-Spiel gewinnen. Und ich will, dass das mit dem bestmöglichen, mit der bestmöglichen Voraussetzung der Fall ist. Und deswegen will ich Homefield Advantage. Wenn es dazu führt, dass wir die erste Woche frei haben, wäre es natürlich umso besser. Aber wir wollten das Endspiel. Wir haben jetzt 2 vor der Brust. Wir sollten nicht beide verlieren. Glaube ich aber auch nicht. Und dann können wir die Saison jetzt krönen.
Das ist richtig. Ein Punkt, der mir jetzt gerade einfällt, Danny, bevor ich dich gleich nochmal frage, ob du noch was einwerfen möchtest. Also an Sachen. Also ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich so ein bisschen, ich erwische mich da selber bei. Man hat ja bei, zum Beispiel bei den Patriots oder so, wenn die mal ein Saisonspiel verloren haben oder so, es war egal. Die haben die Saison, um sich auf die Postseason vorzubereiten, so ungefähr. Das haben jetzt so ein bisschen, die Chiefs haben diesen Vibe, die 49ers so ein bisschen. Ich erwische mich bei uns immer noch so dabei, okay, ist das jetzt wirklich real? Gerade, also ich meine, die Folge nach der Titans-Niederlage, wo ja auch so ein bisschen das Feedback kam, so hey, Schwarzmalerei, bla bla bla. Beziehungsweise nicht bla bla bla, sondern einfach, wieso jetzt so schwarz sehen, wir stehen doch immer noch gut da. Wie gesagt, da wollte ich noch was anderes rausstellen, aber es fühlt sich für mich auch immer noch so ein bisschen, manchmal so ein bisschen unsicher an. So, sind wir wirklich for real? So einfach, weil man es nicht gewohnt ist, dass das Team dann nicht in diesen Sumpf fällt, so wie es letztes Jahr war, wo wir dann nachdem wir so gut standen, einfach komplett zusammengebrochen sind. Natürlich auch wegen Verletzungen. Und ich dieses Jahr dann einfach diese Verletzung wieder auf den Tisch gebracht habe. Und wo wir uns fragen müssen, können wir das über nächste Saison noch halten, trotz dessen, wenn wir wieder so viele Verletzungen bekommen und sich der Kader nominell vermutlich nicht verbessern wird. Ja, und das war, Aber das ist halt für mich manchmal noch so ein bisschen das Gefühl, so, boah, ist das wirklich for real? Und die Dolphins so langsam, aber sicher können sich für mich, wenn ich jetzt weiter nach vorne schaue, nächste Saison, dann auf jeden Fall da, wenn das wieder so eine Saison wird, dann fühle ich mich da auch sicherer und ein bisschen stabiler in den Meinungen einfach, oder war nicht mal mehr in den Meinungen, sondern in dem Gefühl, selbst wenn man mal ein Spiel verliert, ist das passiert halt mal. Weil jedes Team, Tobi, du hast es richtig gesagt, jedes Team hat schlechte Spiele, verliert mal ein Spiel. Es gab bisher nur ein Team, was bis zum Super, also es gab zwei Teams, die bis zum Super Bowl in die Niederlage gekommen sind. Eins hat tatsächlich den Super Bowl auch gewonnen. Danke, Eli Manning. Und dementsprechend ist das super selten, dass du halt mit, ich sag mal, nur einer Niederlage oder zwei Niederlagen durch die Saison gehst, ja. Und dementsprechend, ja, muss ich auch da lernen, selber noch so ein bisschen dem zu vertrauen, dass das jetzt for real ist. Wir haben einen richtig coolen Headcoach und ja, das wollte ich jetzt noch gesagt haben, weil es gerade in den Tenor passt, den Tobi vorgegeben hat. Aber Danny, was gibt es noch, was du hinzufügen willst, wo du sagst, da möchtest du noch gerne drauf eingehen?
Ja, also zum einen war das jetzt bei der Situation, dass wir gerade darüber sprechen, auch dass wir die Verletzungen ganz gut kompensieren, beziehungsweise eben auch der Einsatz der Spieler. Und ich muss auch immer wieder sagen, dass ich positiv, nicht überrascht, aber mich da immer sehr drüber freue, was auch zum Beispiel in Christian Wilkins für einen Einsatz zeigt. Der ist manchmal an der Line auf dem Weg zum Quarterback und dann siehst du ihn gefühlt an der Outside, also an der Sideline noch irgendwie fast noch einen Tackle machen. Und das ist so ein bisschen die Mentalität, die man einfach positiv hervorheben muss. Generell, dass halt die Spieler diese Saison und auch immer wieder zeigen sozusagen, sie sind bis zum Schluss eben in den Spielzügen drin, oder man geht eben dieses Play, was Elliott da eben an der halben Yard-Linie macht, und das sind so Situationen, das hatte man vielleicht nicht immer, und ich muss sagen, dass man, oder dass ich zumindest das Gefühl habe, dass die Spieler sich als Team auch immer prinzipiell erstmal gut auf diese Spiele sozusagen einstellen mental, und man jetzt das Gefühl, was du jetzt zuletzt angesprochen hast, diese Unsicherheit, die man hat. Ich glaube, das Titans-Spiel, dass wir danach alles irgendwie gefühlt schwarz gemalt haben, das ist auch ein bisschen dann dem geschuldet, dass man da nun mal aus dieser Niederlage rauskommt. Man nimmt irgendwie 2-3 Tage später auf, und ja, man sieht dann halt eben dieses Spiel vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal dann, um dann nochmal auf Punkte eingehen zu können. Und ich glaube, dass man da dann vielleicht ein bisschen, ja, das schlimmer gesehen hat, als es vielleicht letztlich war. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, dass dieses Thema, das ist ja so dieser berühmte Satz, ne, von Spiel zu Spiel denken, dass der aber in letzter Zeit ganz gut funktioniert, weil, ja, ich glaube, sonst eben nach dem Titans-Spiel war man da, glaube ich, auch schon so ein bisschen eben in dieser negativen Stimmung, und da haben die Spieler sich ja auch dann selber nochmal zusammengesetzt und so, und ich finde diese gesamte Stimmung irgendwie, so zumindest das, was man mitbekommt, eigentlich sehr, sehr lobenswert als Einstellung, so als Team, und man redet da wirklich von einem Team und nicht vielleicht nur von Einzelspielern. Während man Beispiel jetzt Kansas, wenn man sich das Wochenende anguckt, da dann sieht, wie es halt laufen kann, wenn ihm die Saison auf einmal nicht mehr so läuft und sich dann ein Patrick Mahomes oder ein Travis Kelce da irgendwie die O-Liner zusammenfalten oder sich da alle gegenseitig an die Gurgel gehen. Und da bin ich ganz froh, dass wir da dieses Jahr einfach auch einfach eine richtig gute Stimmung scheinbar im Team haben.
Ja klar, also ich sag mal, wenn man Erfolg hat, dann ist es natürlich immer einfacher. Und ja, diese Szene von, gut, Patrick Mahomes, okay, verstehe ich. Die Situation von Travis Kelce fand ich sehr intensiv, wenn ich das sagen müsste, wo er seinen Helm da richtig durch die Gegend pfeffert. Das war schon krass. Aber ja, klar. Wenn ich das aber mal vergleiche, laut PFF war Patrick Mahomes bei 38,6% seiner Dropbacks unter Druck. Denn Prescott war bei 50% unter Druck, nur um das mal so in Relation zu stellen. Auch da, ja, es ist nicht so stabil, wie es sein sollte. Und ja, man braucht so ein gewisses Mindestmaß, um erfolgreich zu sein. Gut, damit haben wir es soweit. Tobi, Danny, gibt es noch etwas, was ihr anmerken möchtet?
Nö, Also ich merke bei mir zumindest, dass das Selbstvertrauen inzwischen da ist. Und dass ich auch ganz stolz bin, mal als Dolphins-Fan so gerade auch die letzten Jahre zu beobachten, das Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, wir fahren nicht nach Baltimore, um so wie uns wie jedes Jahr dann eine Klatsche abzuholen, sondern wir fahren nach Baltimore, um den First Seed der AFC klar zu machen. Hätte man vor 3 Monaten auch nicht gedacht.
Nee, nicht in der Intensität auf jeden Fall, das ist richtig. Gut, und dann würde ich sagen, haben wir die Review natürlich zum Sieg der Miami Dolphins zu Hause gegen die Dallas Cowboys abgehandelt. Wenn ihr da noch Punkte habt, dann schreibt sie uns gerne. Und wir gehen jetzt in die wirkliche Preview zum Spiel der Miami Dolphins gegen die Baltimore Ravens. Und für das Spiel gegen die Ravens haben wir uns natürlich einen Experten noch eingeladen. Ihr kennt es nicht anders und ihr kennt den Experten bereits, wenn ihr fleißige Hörende des Dolphins Drives seid. Großes Dankeschön und dass du die Zeit genommen hast und moin Benno.
Grüße.
Ja, schön, dass wir dich wieder begrüßen dürfen und ja, du bist Ravens-Fan, logischerweise, sonst wärst du vermutlich heute nicht hier. Aber ich habe gesehen und gehört und gelesen, also eigentlich so alles das getan, was man bei euch so tun kann. Mhm. Ihr habt ja euer ganzes Talk Like a Raven-Ding sozusagen erweitert. Und bei euch gibt's jetzt viel, viel mehr, als es noch das letzte Mal gab, als du bei uns zu Gast warst. Du darfst natürlich jetzt noch gerne über dich selber kurz erzählen, wer du so bist. Falls das Hörende vergessen haben. Aber du darfst dann natürlich auch noch sehr, sehr gerne Werbung für das machen, was ihr so produziert.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Wie schon angekündigt, bin ich der Benno vom Talk Like a Raven Podcast, den ich vor jetzt 3 Jahren, es wären 3 Jahre, mit Malte, meinem kongenialen Partner, gegründet habe. Ja, ich coache selber Football, früher 18 Jahre selber gespielt, bin schon seit Ende der 2000er Ravens-Fan und ja, wir haben uns halt gedacht, im Sommer, also ich hatte schon ein bisschen vor dem Sommer angefangen mit der Planung, man hat ja so eine kleine Bubble aufgebaut, seit man so den Podcast macht und auch über Twitter, dann ist man mit Leuten in Kontakt gekommen und ja, so haben sich am Ende jetzt wir beide und 4 andere, das war einmal der Olli Friedl, dann der Dennis Buchrieser, das sind 2 gute Jungs aus Österreich, die Ravens-Fans sind, ein Analyst, der Dennis ist wirklich, Stats, Analysen angeht, echt immer fit. Olli, das ist einfach auch so ein Wahnsinnsbrain, der irgendwas Autistisches vielleicht an sich, weil der kann sich irgendwie alles merken, das ist total krass. Der liest irgendwas und dann weiß er das. Dann der Nils, der vor uns den German Flock Talk hatte als Podcast, der ist auch mit beim Start und der Jonathan, der auch vom vom Hut Football Talk Podcast, den er jetzt gegründet hatte. Und vorher hat er auch für, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, für einen Blog geschrieben, für einen deutschen Football Blog. Auf jeden Fall, wir haben uns zusammengetan und haben insgesamt einfach das We Are Like a Raven Kollektiv gegründet. Und wollen einfach deutschsprachigen Content liefern für Fans aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und allen anderen deutschsprachigen Regionen. Und ja, der Talk Like a Raven Podcast bleibt. Wir haben wöchentliche Kolumnen vom Nils und vom Olli, wo einer sich immer auf das Positive, einer auf das Negative bezieht. Und ja, sonst immer noch ein paar Blogbeiträge. Und eigentlich wollten wir auch mal einen Vlog machen, aber das immer noch technisch in Startlöchern. Aber vielen Dank für die Gelegenheit, das zu promoten. Vielen Dank an die Jungs. Richtig geil, dass wir uns gefunden haben dieses Jahr und das machen. Und ja, wer da mal reinlesen, querlesen will, man sollte ja seinen Gegner immer besser kennen als den eigenen, als den Freund, der kann da gern mal vorbeischauen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich kann das tatsächlich auch nur empfehlen. Alles, was ich tatsächlich bisher gelesen und auch von euch gehört habe, immer sehr, sehr cool und auch super informativ und auch nicht auf so einer oberflächlichen Art und Weise, wo man sagt, okay, cool, das hätte ich jetzt auch irgendwo anders so einfach finden können, sondern wirklich auch detailliert. Macht super viel Spaß, da einfach mal das Lob raus, da wo es auch hingehört. Und wenn ich das richtig weiß, habt ihr schon eine Folge mit Tobi aufgenommen, quasi in die andere Richtung sozusagen.
Richtig, genau, vor zwei Stunden haben wir das fast, knapp zwei Stunden haben wir das abgeschlossen. Die ist auch schon online. Wer da noch gerne reinhören möchte, kann das natürlich gern tun. Wir freuen uns über jeden Hörer.
Wo finde ich die Folge?
Überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, überall.
Nice. Okay. Genau, die Spotify-Folge findet ihr tatsächlich auch in den Shownotes. Die habe ich euch schon reingepackt. Also da könnt ihr dann entweder vorher oder nachher, auf jeden Fall solltet ihr beide Folgen auf jeden Fall hören, um perfekt für das Spiel an Silvester vorbereitet zu sein. Weil was kann es Schöneres geben, als an Silvester mit allem Wissen dieser Welt zu glänzen. Und ja, wie gesagt, Link findet ihr in den Shownotes, auch den Link zu dem Blog, damit ihr euch da mal reinlesen könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn ihr, auch wenn es jetzt nicht gegen die Dolphins geht, einfach eine sehr schöne Lesensweise und auch einfach von der Tiefe, wie gesagt, sehr, sehr positiv. Damit kommen wir zum Spiel. Ja, die Dolphins haben ja die Cowboys geschlagen, die Ravens haben es sich nicht nehmen lassen und den First Seed der NFC gezeigt, wo der Hase langläuft. Benno, war das so zu erwarten, dass ihr die 49ers mal eben so links liegen lasst?
Wir nennen sie jetzt nur noch 19ers. Nein, nur Spaß. Spaß. nein, also das war natürlich nicht zu erwarten, weil das, was San Francisco dies Jahr gezeigt hat, wozu sie in der Lage sind, auf beiden Seiten des Balles, hat natürlich ja eher die Annahme vermuten lassen, dass das eine richtig enge Kiste wird. Und ja, ich sag mal, die meisten hatten ja auch vielleicht eher die 49ers so mit einem leichten Tick nach vorne gesehen, weil sie eben auch zu Hause gespielt haben und ja, eben einfach auch richtig on a roll sind und schon viele gute Teams auch geschlagen haben dieses Jahr. Also konnte man so nicht erwarten, hat einen aber beim Schauen dann doch irgendwie, ja, erst konnte man es nicht ganz glauben, dass da so viele Turnover passieren und die Ravens dann auch echt, sage ich jetzt mal, dann muss man schon sagen, da gerade von der Defense her, da so so dominant aufgetreten sind. Das war schon echt krass. Also nicht, dass ich kein Vertrauen in unsere Defense hätte.
Ja, nice. Ihr seid ja momentan noch der First Seed in der AFC. Ja, das muss man ja mal so sagen. Also es scheint ja eine sehr erfolgreiche Saison bisher für euch zu sein. Ich will jetzt gar nicht aufs Detail immer eingehen, aber die Frage, die mich in diesem Bereich der Saison immer bei unseren Gegnern interessiert ist, hast du damit gerechnet, dass die Saison so wird oder was war so die Erwartungshaltung vor der Saison?
Ich hatte eigentlich ungefähr so als Rekord vor der Saison, glaube ich, so ein 11-6 oder ein 12-5 predicted in die Richtung. Hab mir schon gedacht, dass das gut werden kann, gerade mit einem neuen Offense-System. In der Konstanz, vor allem in der Defense, dass faktisch die Ravens-Defense die Liga an Sacks anführt. Damit war vor der Saison jetzt nicht unbedingt zu rechnen, weil die großen Namen in der Ravens Defense fehlen dann halt schon, was die Line angeht, aber Mike McDonalds Scheme und ja, diese Coverage Disguises, mit denen er spielt, die verschiedenen Fronts, die er Offenses bietet, das greift so richtig ineinander in Jahr 2. Man hat Spieler hinzugefügt, wie einen Jadeveon Clowney, der absolutes Career-Year hier hinlegt und wirklich mal finally aussieht wie ein First Overall Pick. Das greift irgendwie alles ineinander und ich sag's, die großen Verletzungen auf Defense-Seite sind zum Glück ausgeblieben bis jetzt. Und ja, also die Defense, dass die Defense so konstant abliefert, auf dem Level, was sie ja Ende letzten Jahres schon gezeigt hat, das war nicht hundertprozentig für mich zu erwarten.
Ja, nice. Danke da schon mal für den Einblick in die, was zu erwarten war und was dann tatsächlich schon ein bisschen eingetroffen ist. Und damit würde ich tatsächlich mein Wort erstmal an Danny weitergeben. Ja, Danny, du darfst gerne jetzt ein paar Fragen stellen.
Ja, vielen Dank. Auch erstmal von meiner Seite aus danke, Benno, dass du da bist und uns jetzt hier Rede und Antwort stehst zu den Ravens. Als erstes bei mir so ein bisschen auf die Ergebnisse hin betrachtet, hab jetzt mal so euren Schedule aufgemacht. Ihr habt ja tatsächlich eure Niederlagen mehr zu Hause gesammelt als auswärts. Ist ein bisschen ungewöhnlich, waren aber auch enge Spiele. Was denkst du so rein in die Glaskugel geguckt, ja, kann es wieder ein enges Spiel werden oder nicht, um noch nicht zu tief zu gehen von der Spielanalyse?
Also ich denke, das wird auf jeden Fall ein enges Spiel werden, weil die Dolphins Defense sich auch gesteigert hat in der Saison, gerade seit Ramsey wieder da ist. Und halt diese Dolphins Offense muss man erstmal stoppen und das ja, ist nicht besonders vielen Teams bisher gelungen dies Jahr, dass irgendwie halbwegs konstant zu machen. Von daher gehe ich echt davon aus, dass das eine enge Kiste wird am Sonntag.
Okay, ansonsten, ich habe bei euch ins Wide Receiver Core mal reingeguckt, so ein bisschen. Mhm. Und muss ja, also Zay Flowers als Rookie, überrascht im positiven Sinne oder hatte man es vielleicht erwartet, dass er so
performt? Ich sag mal, jeder hat es gehofft, dass er so performt. dass er das wirklich ja, so abliefern kann, auch in der Konstanz, wenn er die Targets kriegt, ja, ist natürlich ein Segen. Ist wirklich super. Wir sind da alle mega happy mit dem Draft-Pick. Und ja, ich persönlich hatte ihn, glaube ich, vor der Saison so als mein Nummer 3 Wide Receiver auf dem Board in der Draft-Coverage. Und muss aber im Nachhinein sagen, ja, habe ich ein bisschen daneben gelegen, so.
Ja, wenn man sich halt anschaut, er ist, ne, klassisch eigentlich gerade euer Number One Receiver, obwohl man ja so ein bisschen namentlich jetzt, sag ich mal, Beckham Jr. zum Beispiel noch hat. Wie läuft sozusagen da? Also ist es jetzt wirklich klar, dass er euer Number One ist oder profitiert er davon, dass vielleicht auch dieser Name auf der anderen Seite häufig
also aufgestellt ist? Also ich glaube, der hat vor allem von oder Beckhams Persönlichkeiten und seinen Erfahrungen profitiert, die er ihm schon im Camp weitergegeben hat und gerade was nochmal Route Running verfeinern angeht und so und das da glaube ich ist da der Impact schon sehr groß und gerade der Off-Field Impact von OBJ ist halt doch größer als ich es vermutet hatte bei den Ravens und ja, er selber hat sich über die Saison wirklich stabilisiert, hat wirklich auch ein bisschen mehr Vertrauen in seinen Körper zurückbekommen und hatte ja auch echt ein paar explosive Spiele dieses Jahr. Wichtige Catches, auch gegen die Niners, waren zwar nur zwei, aber wichtige First-Down-Catches. Es gibt nicht so wirklich die klassische Nummer 1, sage ich jetzt mal so, auch seit Mark Andrews weg ist, weil der war targetmäßig immer noch mal so der Nummer 1 Spieler für Lamar im Pass, das ist einfach so, die beiden sind da, das ist die Harmonie, die da herrscht. Das wissen wir alle über die Jahre, dass sich das zu einer der Besten in der NFL entwickelt hat. Aber ja, man muss, targetmäßig muss man jetzt leider, nicht leider, sondern muss man jetzt sagen, dass Zay Flowers sich so langsam diesen Nummer 1 Status erkämpft und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er eben dieser Typ Receiver ist, wie ihr auch mehrere im Kader habt, der halt eben gut Separation kreierend und schnell Separation kreiert.
Ja. Du hast ihn gerade angesprochen, Mark Andrews, wie sehr schmerzt die Verletzung, beziehungsweise wie sehr macht sie sich auch bemerkbar bei euch?
Also die schmerzt mega, die Verletzung. Das, ja, das ist wie, wenn sich bei euch ein Tyreek Hill verletzt und nicht spielen könnte für den Rest der Saison. Also, die eine Sache ist, dass wir es doch offensiv erstaunlich gut kommen, also auffangen können, indem wir es auf viele Schultern verteilen. Und Isaiah Likely, unser Backup-Titant oder zweiter Titant, der jetzt an die Nummer 1 Stelle gerutscht ist, der ja zeigt, dass er Potenzial für einen Number One Titant hat in der Liga. Und das, was wir letztes Jahr in Flashes schon gesehen haben, auch jetzt jedes Spiel immer ein bisschen abrufen kann, wenn er die Targets kriegt. Er ist ein gutes Yard after Catch, ein guter Yard after Catch Spieler, stark am Catchpoint, schnell für einen Tight End, ja, und hat sich auch zu einem sehr passablen Blocker entwickelt. Und von daher können wir es gut kompensieren, auch auf der Tight End Position. Natürlich kannst du ihn nicht eins zu eins ersetzen, aber ich denke, da haben wir echt einen guten Backup.
Ja, dann würde ich sagen, ersetze ich heute mal Micho und gehe noch in die Frage rein in Richtung Quarterback. Lamar Jackson, euer Number One Rusher im Team. Wie oft sitzt man da mit vorm Fernseher mit der Angst, dass ihm irgendwas passiert, oder nimmt er da eher nur die sicheren Läufe?
Also, das macht er dies Jahr auf jeden Fall mehr, dass er nicht mehr zu schnell läuft, also dass er nicht mehr sofort die Beine in die Hand nimmt, dann, wenn halt so viel Druck kommt. Er ist super ruhig geworden, ist super klasse, hat eine super Entwicklung hingelegt, was Plays Extenden angeht und den Receiver immer noch im Blick zu haben oder die Receiver im Blick zu haben, um den Pass noch anzubringen. Ich glaube, das macht auch Lamar dies ja aus, dass er einfach, macht ihn so viel gefährlicher, dass er immer noch die Augen nach einer Anspielstation offen hat. Manchmal auch zu lange, was ihn dann auch mal ein Sack kostet. Aber lieber so, als dass er halt zu schnell läuft und dann am Ende halt irgendwie nur 3 Yards holt, sondern er schafft es dann halt, effektive Pässe anzubringen. Und das macht ihn gefährlich. Und wenn keiner da ist, dann läuft er. Und dann ist er vielleicht nicht mehr ganz so spritzig wie noch vor 2, 3 Jahren. Aber er ist immer noch athletisch einer der besten Runner der Liga. Und das sieht man, hat man auch gegen San Francisco gesehen, bei seinem 31-Yard-Run bei 3. und 16. Das war wirklich ein geiles Play. Und ja, Lamar, der X-Faktor in der Offense, ohne Frage.
Ja, also man muss also sozusagen immer noch mit ihm rechnen. Also davon gehe ich auch ganz stark aus. Und
auf jeden Fall.
Da habe ich auch so ein bisschen die Sorge, glaube ich, in Richtung vom Spiel. Aber da kommen wir dann wahrscheinlich später nochmal drauf. Eine letzte Frage noch. Ich habe im Injury Report gesehen, dass sich bei euch Malik Hemm verletzt hat, Linebacker. Du hast ja die Defense angesprochen. Tut der Ausfall jetzt stark weh? Fällt er ins Gewicht oder ist es vielleicht verkraftbar?
Ja, Malik Hemm war leider in der Regular Season eher noch gar nicht da. Also von daher kann er nicht so fehlen. Er ist ein undrafted Rookie, Edge Rusher, der durchaus richtig gute Flashes in der Preseason gezeigt hat, der sich dann leider gegen Ende der Preseason verletzt hat und auf die IR musste. Er wurde jetzt einfach nach dem Practice Window nicht aktiviert, wo ich nicht sehe, dass es nicht ist, weil er nicht fit ist, sondern ich denke, die Ravens sehen sich gerade auf der Edge-Position einfach gut aufgestellt, gerade weil wir auch ehemaligen Backup-Inside-Linebacker Malik Harrison mittlerweile in die Edge-Position mit reinnehmen, gerade in Rundowns. Und ja, wir in der Breite da eigentlich ganz gut aufgestellt sind und ja, man dann einfach keinen Roster-Spot für ihn hat und ihn aber auch nicht verlieren will, indem man ihn irgendwie ins Practice-Squad steckt, weil da wäre er auf jeden Fall weg. Und deswegen ist das einfach so ein Sicherheitsding, ihn auf IR rüberzuziehen, dass man ihn nächstes Jahr in der Vorbereitung wieder hat.
Okay. Ja, das detailliert war ich da tatsächlich gar nicht im Kader drin, deswegen gut, dass ich mal nachfrage. Ja, genau, dann tatsächlich von meiner Seite wäre es das erstmal soweit gewesen, was ich mir so aufgeschrieben hatte. Von daher vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die Antworten.
Ja, gern.
Ja, das war jetzt relativ sanft, Danny. Ja, ich glaube, Micho, der hätte da...
Micho hätte ja. Lamar wahrscheinlich wieder probiert, von Bus zu werfen und das ein bisschen fieser ausgedrückt als ich.
Ja, ja, da wären wir wieder im Running Back gewesen. Aber
Das, ach so, um noch vielleicht deine Frage noch mal ein bisschen fairer zu beantworten zu Lamar, es fiel mir jetzt gerade ein. Nein, wenn er läuft, hat man tatsächlich nicht wirklich Angst, dass er sich verletzt. Weil wenn er sich schwer verletzt hat, dann war es, wenn er in der Pocket gestanden hat und ihm irgendein O-Liner reingefallen ist, der den Edge Rusher nicht blocken konnte. Also von daher, nee, wenn er läuft, mache ich mir echt eigentlich keine Sorgen.
Okay. Haben wir das auch zumindest beantwortet. Wir haben gerade schon Kyle Hamilton angerissen. Ich habe nämlich jetzt noch keinen Injury Report gesehen gehabt. Benno, hol uns da ab. Ich meine, er hatte sich verletzt im letzten Spiel.
Genau, er hat sich vor 3 Spielen in dem Spiel das Innenband überdehnt, war dann erstaunlicherweise eine Woche später wieder fit, hat gegen Jacksonville auch echt ein gutes Spiel gemacht, hat man ihm nicht angemerkt, dass was war, hat auch mit einer Orthese gespielt, hat auch gegen die 49ers mit Orthese gespielt, ohne Probleme, hat 2 Interceptions gefangen, 5 Tackles, ist damit AFC Defense Player of the Week geworden und hat sich dann aber spät im Spiel nochmal, ja, wahrscheinlich nochmal irgendwie einen drauf bekommen oder das Knie so ein bisschen da verdreht. Es scheint wohl wieder die gleiche Problematik zu sein mit dem Innenband. Nach dem Spiel sagte John Harbo auf jeden Fall, dass es nichts Ernstes sei. Und von daher weiß ich nicht, ob er jetzt am Wochenende spielen kann. Das werden wir sehen. Wir haben auch noch keinen Injury Report. Hab da echt noch nichts gesehen. Aber er ist natürlich ein essentieller Teil dieser Defense und wahrscheinlich das wichtigste Puzzlestück, weil er einfach so vielseitig ist in seinem Skillset und Mike McDonald das auf jedmögliche Art einsetzt, ob es als Blitzer ist, in Coverage, gegen den Run. Ja, also das ist ein unglaublich guter Receiver, wollte ich schon sagen, ein unglaublich guter Hybrid-Safety. Ja, der mit einer Wahnsinnsathletik und einer unglaublichen Spielintelligenz diese Ravens-Defense deutlich verstärkt hat. Und ja, das wäre natürlich gerade gegen die Dolphins eine Schwächung, eine erhebliche.
Ja gut, ich glaube, Safety-Schwächung gegen die Dolphins, ich glaube, da gibt es angenehmere Dinge, die man haben kann. Ja. Wie spielt ihr denn grundsätzlich in der Defense, bevor ich jetzt auf den einen oder anderen Spieler zu sprechen komme? Habt ihr eine klare Tendenz, zum Beispiel bei Man oder Zone und bei One oder Two High Safeties? Weil das ist ja das, wo es bei den Dolphins dann immer spannend wird, weil die ja einen Safety meistens bestrafen, deswegen ja Two Safety Sets sehen. Aber hol uns doch da mal ein bisschen ab, wie die Ravens so Verteidigung spielen.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Prinzipiell haben die Ravens eigentlich immer noch so diese, sage ich jetzt mal, 3-4 Grundausstattung gehabt, ne, so dass du diese 3 Interior Liner hattest und dann mit den Edges außen und den 2 Middle Linebackern drüber. Und früher war da ein Safety mit dabei. Jetzt wird das viel gemischt. Also wir spielen auch Too High. Wir spielen also mehr Man-lastig, aber auch mehr Zone, seit Mike McDonald letztes Jahr übernommen hat. Da gab es auch echt letztes Jahr ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten am Anfang, so in diesen Zone-Geschichten. Das hat sich aber deutlich stabilisiert und eingespielt. Die Ravens haben natürlich unglaublich viele Flexibilität, wenn Hamilton auf dem Feld steht, weil du eben noch einen Marcus Williams hinten hast, du hast einen Geno Stone, den du mit hinten hast, du kannst quasi 3 Safeties auch hinstellen und man kann das so genau nicht sagen, weil eben Mike McDonald ganz viel mit unterschiedlichen Fronts, Looks spielt, um Quarterbacks vor dem Snap ein anderes Bild zu geben. Rotations sind da ein großes Thema. Von daher kann man da gar nicht so genau sagen, wir spielen jetzt immer das. Also es ist sehr, sehr flexibel und sehr, sehr an die Teams angepasst, gegen die gespielt wird.
Ja, nice. Das ist auf jeden Fall super spannend, weil das wird natürlich dann eine große Herausforderung und viel Tape verlangen von unserem Quarterback. Und ich habe bei euch immer so einen Linebacker, den ich damals im Draft sehr mochte, der dann aber irgendwie sich durch seine Leistung selber vor den Bus geschmissen hat, der aber dann, nachdem Roquan Smith bei euch aufgetaucht ist, irgendwie seine Bestimmung gefunden hat, wenn ich das so sagen möchte. Ich rede natürlich von Patrick Queen. Wie macht er sich denn dieses Jahr? Ich meine, der wurde besser letztes Jahr, das habe ich mir noch angeschaut, aber dieses Jahr habe ich tatsächlich weniger irgendwie darauf verfolgt, einzelne Spieler mal auf Tape zu schauen. Wie macht sich der Bursche?
Also, die beide Linebacker spielen dieses Jahr Lights Out. Also, da kann man nicht sagen, also wenn, dann haben sie eher mal eine Schwäche in Coverage. Also, wenn man sage ich jetzt mal, mit so Crossing Routes, sie versucht ein bisschen runterzuziehen oder mit Run Fakes so ab und zu mal zu kriegen, dann kann man sie ja hinter ein Fenster öffnen, hinter den beiden, so sage ich jetzt mal in die Richtung, weil sie halt auch sehr aggressiv spielen und ja, auch sehr physisch spielen, aber ansonsten, was Speed angeht, was das Lesen von Plays angeht und diese Antizipation, das hat sich auch gerade bei Patrick Queen nochmal richtig gut entwickelt, der wird nächstes Jahr, glaube ich, auch irgendwo richtig eincashen. Nicht bei den Ravens wahrscheinlich, weil wir haben Roquan Smith in der Offseason bezahlt. Ich denke, wir haben auf jeden Fall eins der besten Linebacker-Duos der Liga und ich denke, Top 2 sind wir da schon aufgestellt in der Liga mit Linebackern.
Gut. Und dann würde ich einmal auf einen ehemaligen Dolphins-Spieler tatsächlich zu sprechen kommen, der letzte Saison uns einmal in einem allen Spiel ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat und der jetzt auch bei euch gelandet ist. Und da geht es um Kyle Van Noy, wo ich gesehen habe, der hat tatsächlich bei euch auch schon ordentlich Snaps gespielt, fast die Hälfte von allen Snaps. Also scheint ein guter Rotational Player zu sein, wenn ich nur die Zahlen nehme. Was ist die Position oder was genau macht Kyle Van Noy bei euch am ehesten?
Also Van Noy spielt bei uns auf der Edge-Position, vor allem auch eigentlich sowohl im Pass-Rush, also mehr in Pass-Rush-Sets als gegen den Lauf, auch gegen den Lauf, aber halt mehr in den Pass-Rush-Sets. Und ja, also ich muss sagen, man merkt ihn sein Alter gar nicht an. Also, der hat es auch selber gesagt, es ist für ihn so ein bisschen, wie ankommen. Also, er fühlt sich super wohl bei den Ravens. Ich meine, das ist ja nicht der erste Spieler, der das sagt. Also, ich glaube, gerade was die Defense und überhaupt so die Culture im Franchise angeht, da hört man eigentlich ganz, ganz selten mal irgendein negatives Wort von irgendeinem Spieler, der da war oder ist. Und er ergänzt einfach diese Rotation unglaublich mit seiner Erfahrung, spielt auch sehr physisch, und ist im Pass Rush auch sehr effektiv. Also, und er hat jetzt auch gegen die Niners sogar eine relativ hohe Snap-Zahl gespielt. Also, ich will nicht lügen, aber lass es irgendwie 60% der Snaps oder so gewesen sein oder 64% der Snaps, also relativ viel.
Ja, genau. Nicht schlecht. Ja, bei Kyle Van Noy, ich weiß es nicht. Das ist immer so, wenn der wie irgendein Play macht, dann rastet er wieder aus, als wenn er den Super Bowl gewonnen hat, obwohl er den ja schon mal gewonnen hat. Ich werde nicht nur ganz warm damit, wenn er bei anderen Teams spielt und dann so eskaliert. Dann würde ich tatsächlich einfach mal als Unit bei euch auf die Cornerbacks zu sprechen kommen, weil Tyreek Hill ist wieder fit. Bei Jalen Waddle müssen wir jetzt mal schauen. Er wurde jetzt zumindest laut der Pressekonferenz von Mike McDaniel nicht outgeruled, trotz eventuellen High Ankle Sprains, was ja eigentlich immer so 2 Wochen sind. Und gut, die Dolphins haben in dieser Saison auch immer wieder Spieler gehabt, die dann quasi wichtig wurden fürs Team, sei es Smythe auf Tight End oder einer der anderen Receiver. Wie glaubst du, gehen die Ravens denn mit Tyreek Hill um?
Ich glaube, das wird ein Akt, der im Verbund stattfinden muss. Die Ravens spielen prinzipiell eine Defense, so eine Bend-Don't-Break-Defense. Hat man auch gesehen, auch gegen die Niners waren es, glaube ich, wieder, weiß nicht, weit über 300 Pass-Yards, die da zugelassen wurden. Ich glaube, 121 Rush-Yards. Aber halt eben wenig Punkte, die daraus resultieren. Ja. Es ist eine Defense, die Big Plays verhindert, die eher die kurzen Pässe zulässt, dann aber zuschnappt. Es wird natürlich gegen den Tyreek Hill und gegen den Jalen Waddle, falls er denn wirklich spielt und auch fit ist, ja, und seinen Speed dann auch umsetzen kann, Aber gerade gegen den Hill wird das natürlich schwieriger. Die individuelle Qualität ist riesengroß. Also Hill für mich absoluter Nummer 1 Receiver in der Liga. Da gibt's gar keine Diskussion aktuell. Und aber anders geht's fast nicht. Also du musst ihn, er wird seine Separation kriegen, er wird auch die Bälle kriegen, aber du musst dann da sein, um das Tackle zu setzen. Und ich glaube, das wird auch der Ansatz sein, wie sie ihn spielen werden. Sie werden versuchen, ihn nicht hinter sich kommen zu lassen. Da haben sie, glaube ich, noch schmerzliche Erinnerungen vom letzten Jahr, als es eigentlich auch schon so aussah, dass man nicht unbedingt gegen die Dolphins verlieren muss. und von daher bin ich auch da echt gespannt. Ansonsten muss man bei unseren Cornern auf jeden Fall Brandon Stevens hervorheben. Wird euch vielleicht nicht so ein geläufiger Name sein. Der spielt jetzt seine dritte Saison bei den Ravens. Ist damals von der SMU ein Drittrunden-Pick gewesen. Hat ursprünglich im College als Running Back angefangen, hat dann sein letztes College-Jahr Corner gespielt, wurde bei den Ravens die letzten Jahre immer mal rumgeschoben, mal Outside-Corner, mal Safety, hat eine Wahnsinnsathletik. Und ich habe vor der Saison gesagt, boah, ich würde mir für den einfach wünschen, dass der seine Position findet und dann endlich mal ja irgendwo ankommt und seine Leistung bringen kann. Und ja, als hätte mich irgendjemand gehört dort oder er, hat er es gemacht und er ist, ja, Humphrey ist wieder da. Aber man müsste fast sagen, aktuell ist Stevens fast eher noch der Nummer 1 Corner, weil der ist eine Klette in Man-Coverage, der ist unglaublich eng dran, der hat noch seine Schwächen am Catchpoint oder da dann mal den Arm dazwischen zu kriegen, öfter noch, als er es gemacht hat, aber wie der junge Mann covert, wie der sein Spielverständnis und seine verbessert hat, seine Athletik einsetzt, das macht richtig Spaß zuzugucken. Und bei dem würde ich auch gerne mal so ein 1 gegen 1 gegen Tyreek Hill sehen, weil ja, gegen die Elite da mal zu spielen, das würde ich echt sehen, wie er sich da schlägt. Da freue ich mich echt schon drauf am Sonntag.
Nice. Ja, da gibt's einige immer wieder jetzt tatsächlich aus Dortmunds Sicht, kann ich das ja auch sagen, so einige Sachen, wo man sich dann drauf freut, wo man sagt, ja, schaffen die es vielleicht irgendwie was zu stoppen oder eben nicht. Und ich weiß nicht, ob Tyreek Hill die 2000 Yards schon abgeschlossen hat oder ob er sagt, ich will zumindest versuchen. Dann bin ich tatsächlich gespannt, was für Routen Tyreek Hill gegen die Ravens so bekommt. Aber jetzt haben wir schon viel über die Defense gesprochen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Die Dolphins haben ja jetzt nicht den schlechtesten Pass Rush. Ja, nach den, ich glaube tatsächlich nach den Ravens haben wir die meisten Sacks. Mhm. Also das wird sowieso spannend. Wie sieht's denn aktuell bei euch in der Line aus? Ich meine, ihr habt natürlich mit Center und eurem Guard eine Big Ten Connection, die eklig gut ist und Morgan Moses natürlich auf Tackle auch jetzt sehr gut, würde ich sagen. Also die, da kann man schon mal drauf bauen, aber das sind jetzt 3 von 5 Spielern. Gibt's da Schwachstellen?
Ja, muss man sagen. Also ich sag mal, unsere linke Seite, Ronnie Stanley jetzt gegen die 49ers, hat er echt, sage ich es mal, eins der stabilsten Spieler abgeliefert. Man muss sagen, Stanley vor seiner Verletzung, 2021 war die Verletzung, wurde er bezahlt, hat einen großen Vertrag unterschrieben für, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube knapp 94 Millionen, glaube ich, waren es oder irgend sowas, mit vielen Garantien, einer der besten Left Tackles der Liga zu der Zeit. 2 Tage später im Spiel gegen die Steelers fällt ihm TJ Watt von hinten in den Fuß, er bricht sich den Fuß ganz kompliziert, kommt ein Jahr später wieder, nicht was, aber es war sogar schon 20, die Verletzung stimmt, 2021 kommt er wieder, macht ein Spiel, man merkt, oh, er ist überhaupt nicht er selbst, bricht wieder ab, hinterzieht sich noch eine OP, kämpft sich nochmal zurück. Letztes Jahr eine durchwachsene, okaye Saison mit ein, zwei Ausfällen gespielt. Dies Jahr fit reingestartet nach einer Vorbereitung. Man merkt einfach, er ist ein bisschen limitiert durch den Fuß. Er kann einfach nicht mehr so seinen Anker setzen wie früher. Immer noch ein sehr, sehr guter Runblocker, aber im 1 gegen 1 Pass hat er wirklich gegen gute Pass-Rusher Probleme. Und ja, man muss halt sehen, wie er jetzt, wie fit er ist. Aber gegen die Niners wirkte das besser. Patrick Ricard, unser Fullback, wir spielen ja, sage ich jetzt mal, nicht mehr so oft in Fullback-Sets, aber er wird als Blocking-Tight-End eingesetzt, als ja auch noch als Fullback oder als Running Back, der dann ins Vorblocken geht. Er ist ein großer Faktor, auch im Passblock, und da arbeitet Monken viel mit Chip-Blocks über die Tight-Ends, um die Tackles ein bisschen zu entlasten, gerade wenn es gegen ja, High-Quality-Pass-Rusher geht. Und ja, ich sag mal, gegen die 49ers haben wir es hinbekommen, dass Nick Bosa mit 3 Hurries aus dem Spiel gegangen ist, vollkommen frustriert. Das fand ich gut, und ich denke, da werden wir ansetzen müssen gegen die Dolphins und ihre Front 4.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich meine, ich bin ja froh, dass eure Line zumindest einigermaßen von Verletzungen verschont geblieben ist. Wird man bei uns jetzt ein bisschen schauen, weil wir letzte Woche mit 4 Backups gespielt haben. Vielleicht kommen ein oder zwei Spieler zurück zu dieser Woche. Das würde zumindest helfen, so ein bisschen zumindest. Das ist echt absurd, dass die Dolphins trotz dessen irgendwie noch die Bälle loswerden. Bei euch würde es mich aber noch interessieren. Du hast schon davon gesprochen, dass Lamar Jackson zwar immer noch läuft und euer Laufspiel ja an sich jetzt auch nicht das schlechteste der Welt ist, auch wenn ich da sagen muss, das ist ja auch bei euch so ein bisschen verhext mit den Verletzungen auf Running Back, ey, das tut einem ja weh, auch wenn man kein Fan der Ravens ist. Aber seid ihr immer noch ein Team, was hauptsächlich erst über den Lauf und dann über den Pass kommt, oder wie schätzt du das ein?
Kann man, glaube ich, also wir sind schon ein Team, was den Ball gerne läuft, was sich auch gern übers Laufspiel, über den Erfolg im Laufspiel definiert. Aber unter Monken muss man tatsächlich sagen, dass es vom Gameplan auch abhängt. Also wie die Run-Pass-Ratio ist. Also ich glaube, wir passen deutlich mehr als unter Greg Roman. Einfach weil wir auch jetzt die Waffen haben und ja, viele Plays auch besser designt sind, um Jackson Anspielstationen zu bieten. Ganz großes Thema ist halt eben dieser Scramble Drill. Das war schon in der Offseason ein ganz großes Thema, dass das viel trainiert wurde. Und das ist ja eben das, was in Lamar Jackson so stark macht. Da kann ja Nick Bosa dranhängen und er dreht sich trotzdem aus dem Tackle. Er kauft sich Zeit, rollt raus. Und dann musst du als Receiver halt wissen, wo ist Raum in dieser Defense? Spielen die Zone, spielen die Man? Wie kriege ich mich irgendwo positioniert, dass mein Quarterback mir den Ball zuspielen kann? Und da muss man sagen, haben die Ravens wirklich einen großen Schritt gemacht. Also machen die Receiver wirklich gut und auch die Tight Ends, dass Jackson dann kurze, oder auch die Running Backs, dass er dann halt Anspielstationen hat. Und Lamar sucht es auch relativ lange und sucht immer noch, den Pass anzubringen, und läuft dann halt wirklich nur, wenn er wirklich merkt, oh, jetzt wird's halt gar nicht, und dann, oder jetzt kriege ich hier noch zu viel Druck, und dann nehme ich halt doch wieder mal meine Beine in die Hand. Aber an sich halt dieser Scramble Drill ist ein ganz großer Faktor, und der setzt natürlich Lamar Jacksons Stärken optimal ein.
Ja, ich hoffe, dass unsere Defense zumindest jetzt letzte Woche genug geübt hat mit Prescott, wie man Leute dann doch wieder aus dem Sack entlässt und ihn nicht tackelt. Das war doof. Ich weiß, dass es zwischendurch so kommen wird bei Lamar Jackson, weil er einfach diese Qualitäten hat. Und dementsprechend ist er auch nicht umsonst in der MVP-Diskussion. Ich habe so ein bisschen diese Woche rausgehauen, dass ich glaube, je nachdem, das letzte Saisonspiel ist noch mal was anderes, aber wenn die Ravens das Spiel gewinnen sollten, dann wird aller Voraussicht nach Lamar Jackson MVP. Aber wenn die Dolphins es wirklich schaffen, die Ravens vom Thron der AFC zu stoßen, ich glaube, das wäre dann noch mal ein großer Case für Tua als MVP. Und ich habe so ein bisschen gesagt, ja, der Quarterback, der dieses Spiel entscheidet, wird am Ende der MVP werden. Würdest du mitgehen, Benno, oder sagst du, na, egal, was Tua noch macht oder wer anderes noch macht, Lamar Jackson ist diese Krone nicht mehr zu nehmen?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich ermüdet diese MVP-Diskussion halt total. Also auch gerade bei Twitter. Ich muss sagen, immer wenn ich da irgendwas lese, denke ich mir so, ich meine, irgendwie hat jeder eh seine Meinung, jeder ist da ein bisschen biased, und und hier und keiner weiß, was dieses Komitee am Ende da entscheidet oder da wählt. Wir wissen, die Amerikaner stehen auf Stories und am Ende können sie aus allem eine Story machen. Und da ist es egal, ob das Brock Purdy ist, ob das Tua ist, ob das Jackson ist oder Tyreek Hill oder McCaffrey oder sonst wer, die alle tolle Saisons spielen. Ja, für mich persönlich gesehen, ich bin Ravens-Fan, mir ist egal, ob Lamar noch ein MVP gewinnt, braucht er nicht, Hauptsache Super Bowl, das ist das große Ziel, das ist das wichtige Erfolg in den Playoffs und irgendwie hoffentlich den großen Wurf schaffen, das ist das, was mein Ziel ist, was das Ziel des Teams, was Lamar Jacksons Ziel ist. Ich persönlich kann nur sagen, sicher, ein Brock Purdy, ein Tua, und Christian McCaffrey, Tyreek Hill, das sind super wichtige Spieler für ihr Team. Ja, auch ein Tyreek Hill macht das Leben für Tua halt deutlich, deutlich einfacher aus meiner Sicht. Aber aus meiner Sicht für die Ravens muss man einfach, wenn man sich eine Offense so anguckt und schaut, okay, wo, wer spielt da noch, wie sind so die Umstände und wovon hängt dieser Erfolg dieser Offense ab und somit auch das Team. Ich habe halt einfach so ein bisschen das Gefühl, wenn man nur darauf guckt, ohne jetzt irgendwelche Stories oder so, sondern wer ist wirklich, wer hat diesen Wert für das Team, also ohne wen würde das Team nichts sein oder weniger sein, ist für mich Lamar Jackson bei den Ravens einfach dieser X-Faktor. Und man hat es die letzten beiden Jahre schon gesehen, er war verletzt für die letzten Saisonspiele, beide Jahre, und man konnte es nicht kompensieren. Da konnte die Qualität noch so tief sein in der Defense, bei vielen Verletzungen oder Offense oder Tyler Huntley ein solider Backup sein, aber du kannst diesen X-Faktor Lamar Jackson nicht ersetzen. Und wenn die Ravens irgendwie dieses Spiel am Sonntag gewinnen, aus meiner Sicht führt trotzdem da irgendwie nicht so ein Weg vorbei, weil wenn man es objektiv betrachtet, ist er halt dieser X-Faktor für das Team.
Ja, ich kann das nur mit dem Ermüden tatsächlich unterschreiben. Kommt natürlich jetzt konfus, weil ich das auch, weil ich da auch auf Twitter was zu geschrieben habe, aber ich finde, diese ganze Diskussion wird von so vielen komischen Winkeln geführt und keiner weiß mehr, was wirklich dieser MVP-Titel überhaupt bedeutet. Ich habe tatsächlich jetzt einfach so ein bisschen mal auf die auf die Odds geschaut, also das, was die Wettanbieter machen und die Nicht-Quarterbacks so ein bisschen aussortiert. Aber schauen wir mal, was es da so gibt.
Gut. Ja, ich sag mal, das ist ja einfach so, wir können ja gerne diskutieren, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn jemand sagt, oh ja, der muss es aber werden und der ist es, dann wird immer so gesagt, ja, der hat ja nicht. Oder Lamar Jackson, der hat ja nicht die Stats, der hat ja so wenig Pass-Touchdowns, der hat ja nicht. Natürlich hat er das alles nicht. Und natürlich, jeder hat so seine Stärken und jeder bringt auf einem ganz anderen Level Effektivität. Wir können froh sein und uns glücklich schätzen, dass wir so geile Spieler dieses Jahr oder die Jahre sehen können und auch diese Saison sehen können, was sie für Leistungen bringen und wie außergewöhnlich das gut die sind. Und jeder hat seine krassen Stärken und diese scheiß MVP-Award, den entscheidet nicht irgendein Fan, den entscheiden wir nicht oder sonst wer, und er entscheidet schon erst recht kein Mensch objektiv. Von daher bringt es überhaupt nichts, da großartig zu diskutieren oder so. Nee, man sollte einfach sagen, ey, der macht das übelst geil und in dem Fall ist er einfach der Beste auf dem Feld. Und Tua, der wirft den Ball so schnell wie kein anderer, ja, weil er einfach krass Antizipation hat, weil er natürlich auch einen Tyreek Hill hat, der eine unglaublich krasse, schnelle Separation hat. Ein Brock Purdy, der einfach ein gutes Processing hat, der diese schwierige Shanahan-Offense einfach wirklich zur Perfektion umsetzt. Ja, und Christian McCaffrey, der in Pass- und Laufspiel einfach richtig geil ist und Lücken sieht und Runs macht, die sonst kein anderer Running Back machen kann. Ja, lassen uns einfach freuen, dass wir die ganzen Spieler sehen können und dass wir geile Playoffs haben werden. Und von daher, fuck den MVP-Award.
Halleluja, damit können wir jetzt eigentlich aufhören. Oh, ich hab's geliebt. Das war echt nice. Richtig cool. Und ja, das Appreciate Greatness ist ganz, ganz großes Thema. Und da, ja, sollte man ab und zu mal einfach genießen, anstatt versuchen zu schreiben. Und damit habe ich tatsächlich meine Fragen jetzt auch so abgeledert. Gibt's denn noch was, was Tobi euch nicht erzählen konnte, Benno, was du noch fragen möchtest?
Oh, ich glaube, der Tobi hat echt schon ganz viel unserer Fragen beantwortet und richtig viele Insights gegeben zu den Dolphins, weil ich meine, man kriegt ja grob immer viel mit. Ich gucke auch viel Football, aber man steckt ja nicht drin, ne? Man ist ja einfach nicht so intuit, wie wenn du in der Fanbase bist. Was mich noch mal so ein bisschen interessieren würde, wäre, wie seht ihr die Saison von Xavien Howard? Ich meine, Jalen Ramsey kam zurück, hat sich da sofort als der Number One Corner etabliert, der er ist. Das kriege ich nicht so mit. Das PFF-Rating ist grauenhaft von Xavien Howard. Was ist da los?
ja, Danny, du darfst gerne.
Ja, also ich weiß nicht, ich PFF und so, das kann jetzt auch jeder wieder sehen, wie er möchte, diese Anbieter und diese Grades. Ich finde jetzt ehrlicherweise natürlich, er spielt nicht mehr diese Stats, die er davor die Jahre gespielt hat, aber er ist halt, seitdem Ramsey auch da ist, definitiv nicht mehr der Number One Corner. Was noch dazu kommt, ist halt, dass wir auch eher einen Zone-Scheme häufig spielen, anstatt ein Man, was natürlich auch dazu führt, dass er vielleicht nicht immer gegen die Top-Targets steht. In den letzten Spielen hatte er hier und da definitiv mal Aktionen dabei, wo man gesagt hat, eieiei, das war jetzt natürlich nicht das Beste so. Aber ich glaube tatsächlich, dass da einfach auch, dass er trotzdem eine relativ, ja, solide Saison spielt, die aber nicht mehr so herausragend ist, einfach durch die Gegebenheiten. Also zumindest ist das mein Eindruck bisher.
Mhm. Ja, ich habe auch den Eindruck, auch bevor Ramsey da war, war ja auch die Dolphins Defense insgesamt ein bisschen schwächer so in der Breite und gerade vielleicht auch im Pass, ne? In der Pass-Defense. Und da schon da ist er nicht gerade positiv irgendwie, fand ich, aufgefallen, so dass du sagst, oh, und der übernimmt jetzt hier irgendwie die Verantwortung und kann das zeigen. Wie gesagt, skillmäßig stecke ich da nicht drin. Fand es halt schade, weil ich dachte vor der Saison so, boah, Howard und Ramsey, Alter, pff, Leute. Ja.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch bei der PFF-Grade gerade.
Ja, ich will mich da auch gar nicht dran festhängen. Das war jetzt eher nur noch so gesagt, weil er halt eben das Schlechteste, man kann sich da nicht drauf
festnageln. Ich wollte eigentlich nur da anmerken, dass diese, ich hänge mich da nämlich auch gerne ganz drauf auf. Also so ist nicht. Aber gerade in der Coverage, die Dolphins spielen eine Zone-Coverage. Mhm. Und dann ist natürlich diese Zuordnung manchmal auch nicht ganz so nice. Und dann kommt vielleicht manchmal eine etwas schwächere Note bei raus. Insgesamt muss ich halt sagen, Xavien Howard war halt die letzten Jahre, hat er immer irgendwelche Wehwehchen. Der hat letzte Saison gespielt. Mhm. Das war nicht mega gut. Das war insgesamt nicht gut. Er war aber verletzt. Also er hatte immer irgendwelche Wehwehchen. Und ich glaube einfach, dass Xavien Howard an einem Punkt in seiner Karriere angekommen ist. Das ist noch ein guter zweiter Corner, ja, der jetzt nicht einfach so verbrannt wird, der immer noch solide spielt, aber der halt bei weitem nicht mehr der Spieler ist, der er ja, irgendwie 21, 19, 17 war, so, ne? Mhm. Und wo er halt wirklich, wirklich den Unterschied gemacht hat, wo er im Defensive Player of the Year Rennen war. Die Zeiten sind vorbei. Mhm. Er ist jetzt, hat halt so diesen Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr wirklich nach oben geht, sondern ja, aufgrund der Verletzung er einfach auch viel an seiner, ja, an der Mobilität verloren hat. Und das ist für einen Cornerback natürlich auch immer kritisch. Jetzt war in Woche 15 wieder verletzungsbedingt halt, ist er ausgefallen. Die Dolphins sind dieses Jahr sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr gut bei dem Managen von Verletzungen. Aber ja, Xavien Howard ist nicht mehr dieser Elite-Cornerback, der er einfach mal war. Leider. Aber dadurch, dass Ramsey jetzt da ist, das ergänzt sich schon sehr, sehr gut.
Mhm. Ja, glaube ich. Bin auch großer Jalen Ramsey-Fan, also schon zu FSU-Zeiten war ich da großer Freund und habe mir auch in Jacksonville geliebt und bei den Rams und dachte dann so, als er zu den Dolphins ging, ah, der wird gut aussehen in den Alternative Jerseys.
Ja, das tut er. Also, ja, das tut er.
Da war ich schon stark versucht, mir eventuell eins zu besorgen.
Just do it. Just do it. Ja,
ja, aber ich meine, wer braucht schon Xavien Howard, wenn ihr ja eure Defense mittlerweile auf wahnsinnsstarken Säulen von ehemaligen Ravens-Spielern aufbaut, ja, so wie Zach Seeler und Deshaun Elliott, der die einfach auch diese Play-like-Raven-Mentality da mit zu den Dolphins gebracht haben.
Ist einfach so. Ja, ja, muss man ganz vormachen. Zach Seeler ist einfach ein Biest, ey.
Das ich freue mich so für den Jungen, ey. Ich gönne dem das so derbe, ey. Wirklich. Also,
bei DeSean Elliott bin ich jetzt auch gespannt, ob der tatsächlich auch der seinen Back bekommt, weil der natürlich jetzt auch viel gespielt hat und dann zwischendurch sah er nicht so gut aus, aber jetzt zum Beispiel jetzt im Spiel gegen die Cowboys hat er natürlich dieses Tackling an der halben Yard-Linie gemacht und danach das Fumble recovered. Ja. Reicht. Ja.
Aber und was ich, also so leid mir auch die Jalen Phillips Verletzung tut, weil es tat mir für den Jungen auch unglaublich leid in dem Moment. Aber die Emerge of Andrew Van Ginkel, Alter, ey.
Hallo?
Ich hab das schon, weil ich bei euch das letzte Mal zu Gast war vor zwei Jahren oder weiß ich nicht, oder das erste Mal zu Gast war, ich gesagt, Andrew Van Ginkel, ich finde den Typen geil. Special Teams, ey, ist ein irgendwie krasser Athlet und Willen, also das ist so ein richtig geiler Typ. Und dass der jetzt so eine Saison spielt, ich meine, auch Contract Year, hat Tobi davon erzählt, ist mir dann auch aufgefallen, aber auch ein richtig guter Mann, also.
Ja. Ja, mir musst du das nicht sagen, ich bin ja sowieso Badgers Fan, von daher ist das, ist das bei mir, ich feiere den sowieso, und ich bin bei ihm inzwischen, ich meine, er war letzte Saison, also 2021 hat er ja auch schon viel Defense gespielt. Ja. Letztes Jahr ist das so ein bisschen runtergegangen, aber letztes Jahr war die Defense einfach auch grottig. Und dieses Jahr, ich meine, PFF zählt nur ganze Sacks. Ich mag das auch viel eher, weil diese halben Geschichten, das ist, ja, auf jeden Fall, da hat er halt acht Stück. Ne? Das ist halt jetzt schon sein Season High. Und 49 individuelle Pressure, er hat jetzt 9 gegen Dallas. Es ist einfach so nice und ich liebe das so sehr. Und ich denke mir so, okay, ich darf nicht traurig sein, dass es vorbei ist, sondern ich bin froh, dass es passiert ist, weil die Dolphins werden die nie im Leben bezahlen können. Ja, das ist, ich habe mich so gefreut, dass er dann, er war ja bei den Patriots auf einem Visit und ist dann, hat doch mit den Dolphins gesigned. Ich bin so froh darüber gewesen. Und ja, jetzt ist halt so, okay, cool. Ich freue mich so sehr, dass er richtig wahrscheinlich im zweistelligen Millionen irgendwo was kriegen wird, weil die Leistung hat er diese Saison gebracht. Aber dies werden die Dolphins nicht bezahlen können.
Ja. Haben wir auf unserer Seite ja auch mit Justin Madubike, Interior D-Liner, der absolutes Breakout hier hat, dieses Jahr irgendwie schon 12 Sacks und keine Ahnung, wie viel Pressure ist. Also der wird nächstes Jahr auch irgendwo wahrscheinlich groß eincashen, wenn wir nicht vielleicht noch taggen oder so, aber da mal abwarten.
Ja. Ähnlich Christian Wilkins.
Ja.
Gleiches Thema. Oh.
Ja. Ihr seid also auch ein bisschen unter Zugzwang, ne?
Sind wir. Also das ist dieses Jahr do or die. Ich hatte mich ketzerisch nach dem Titans in der Lage mal mit einem Rebuild im nächsten Jahr beschäftigt, wegen den ganzen Verletzungen. Ich hatte es ja angesprochen, 4 Backup-O-Liner haben letzte Woche, oder haben jetzt in der letzten Woche gegen Dallas gespielt. Dazu Jalen Waddle, der verletzt war, und so weiter und so fort. Raheem Mostert, der angeschlagen dann nicht mehr gespielt hat. Javon Holland, Jalen Phillips, also man kann halt da einige Spieler nennen. Und ich bin froh, dass Tua bisher so gesund durch die Saison gekommen ist. Aber deswegen hatte ich mich im nächsten Jahr schon so mal mit einer Idee eines Rebuilds beschäftigt, weil man hat jetzt noch ein paar Spieler, wo man vielleicht auch noch mal richtig was für bekommt. Man hat junge Spieler, auf die man bauen kann. Und da muss man mal sehen. Aber klar, dieses Jahr, jetzt hat man diese Möglichkeit, gegen die Ravens tatsächlich irgendwie erstmal vor dem letzten Spieltag die Nummer 1 der AFC zu sein. Jetzt gilt es halt.
Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, Danny, was sind denn die Keys to Win für die Dolphins, um die Ravens am Wochenende in die Schranken zu weisen?
Ja, also ich glaube, ein wichtiger Key-Faktor wird unsere O-Line sein, so wie wir gefühlt jedes Spiel darüber reden, weil ich gehe davon aus, dass wenn wir wieder so verletzungsgeplagter spielen, dann wird das eine deutlich schwerere Kiste als gegen Dallas, außer sie packen nochmal einen Sahnetag gefühlt aus. Das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte. Dann natürlich offensiv, wir müssen es schaffen, die Offensive halt auch gerade in der Red Zone wieder in Punkte umzuwandeln. Ich glaube, das ist ein definitiv wichtiger Punkt. Wir werden sehen, in welchem Verhältnis oder was McDaniel sich da ausdenkt, wieder in Richtung Pass-Lauf-Variation und welches Verhältnis er da ansetzt. Aber bisher muss man ja sagen, hat er eigentlich sich immer einen recht guten Gameplan irgendwie zurechtgelegt. Und man muss sagen, über die letzten Wochen Laufspielverteilung etc., dass das alles irgendwie auch deutlich besser geworden ist oder er das dann halt auch mal länger durchzieht, wenn es vielleicht auch am Anfang nicht ganz so gut läuft. Das wären so ein bisschen die offensiven Punkte. Ich klopf gerne auf Holz, dass Jalen Waddle spielen kann, weil das ist natürlich immer ein Unterschied, ob man Hill und Waddle verteidigen muss oder eben nur vielleicht Hill oder nur Waddle verteidigen muss. Von daher hoffe ich natürlich, dass unser Wide Receiver Duo da fit ist oder fit wird. Und defensiv würde ich sagen, dass wir uns an dem Spiel, das wir gegen Dallas halt gezeigt haben, ja, da im Endeffekt anschließen sollten, weil die Leistung, auch gerade das Play von Elliott zum Beispiel eben kurz vor der Endzone, also bis zuletzt eben wach sein, da sein, das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Und dass man eben halt auch den Pass Rush natürlich auch trotzdem, ja, solide einsetzt und hoffentlich auch eben umsetzen kann. Da bin ich halt auch gespannt, wie das gegen die Ravens dann laufen wird, weil ich glaube nicht, dass die Ravens uns wahrscheinlich so teilweise offene Türen bescheren werden wie die Cowboys über ihre linke Seite. Also da bin ich sehr gespannt. Und ich glaube, das sind einfach so für mich die Punkte, auch die man aus dem letzten Spiel oder aus dem Cowboy-Spiel mitnehmen kann, die man halt behalten sollte, beziehungsweise vielleicht auch nochmal einen Ticken besser umsetzen sollte. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wenn wir es nur in Field-Goal-Range schaffen, dann hoffen wir einfach, dass Sanders definitiv wieder einen Tag hat, an dem der goldene Fuß funktioniert und wir dann da nicht mit einem verschossenen Field-Goal oder so verlieren.
Ja, danke dafür. Benno, was müssen denn die Ravens auf der Gegenseite tun?
Red Zone Defense ist eine Stärke der Ravens. Die Defense ist eine Bend and Break Defense. Die wird Yards zulassen, die wird Catches zulassen, auch kurz. Tackling, ganz, ganz wichtiger Faktor, weil lass Tyreek den Ball fangen, aber tackle ihn. Und das sind für mich defensemäßig auf jeden Fall Keys to Win. Red Zone Defense natürlich auch gegen den Lauf. Ja, und natürlich versucht Druck auf Tour zu machen, auch wenn er im Ball schnell los wird. Der Foreman Rush sollte da versuchen, gerade gegen die O-Line Druck zu machen. Genau, ihn einfach vielleicht doch dazu zu zwingen, Bälle eher zu werfen noch, obwohl er sie schon sehr schnell wirft, aber oder vielleicht noch einen Ticken länger zu halten in der Coverage, durch die gute Coverage. Also da sind so einige Sachen, die stimmen müssen, um diese Offense zu bremsen, sage ich jetzt mal gerade im Scoring. Offensemäßig Konstanz, Laufspiel etablieren, und den Ball konstant bewegen, wie es auch gegen die 49ers dann geklappt hat, natürlich mit Hilfe dieser Turnover, aber natürlich 7 Possessions in Folge gescored. Das sollte man probieren umzusetzen, auch wenn es nur Field Goals sind. Das ist am Ende vielleicht Gold wert gegen die Dolphins. Ja, ich habe bei uns gesagt, Lamar mit einem 100-plus-Rushing-Game, wenn er das packt, glaube ich, dann können die Ravens das gewinnen.
Ja, das wäre auf jeden Fall neu. Also, weiß gar nicht, 100, also ein Spiel mit 100 Yards Rushing, letztens war da wieder einer gegen die Dolphins, aber ansonsten war das tatsächlich nicht so erfolgreich mit dem Lauf gegen die Dolphins, aber da schauen wir mal. Und ja, ich denke, was die Dolphins noch machen müssen, ist, ich will jetzt nicht sagen, das Laufspiel etablieren, aber zumindest ein effizientes Laufspiel haben. Ich glaube, dass das ein Punkt sein kann. Ja, wir haben gehört, die Linebacker sind aggressiv, dass man dort, und das hat Terron Armstead gegen Parsons gemacht, er hat einfach Parsons glauben lassen, dass es ein guter Move ist, nach innen zu gehen. Und Tua konnte den Screen werfen auf Hill und das war dann ein First Down. Super, super coole Szene einfach von einem O-Liner so ein Play zu sehen, weil sonst sieht man immer nur Highlight-Plays von irgendwelchen anderen Spielern, aber da lohnt es sich auch grundsätzlich mal in die Lines zu schauen. Das machen die Leute viel zu selten. Ja, einfach da draußen schaut mehr Line-Tape auf beiden Seiten. Ich meine, ich bin zwar eher auf der Defense-Seite zu finden, aber O-Line kann auch ganz cool sein, sich das mal anzueignen, zu schauen, was da möglich ist. Ich glaube aber, dass wenn wir es schaffen, den Lauf so effizient zu gestalten, dass die Linebacker versuchen, aggressiver zu werden, dass wir dann einfach Wunden erzeugen können, die nicht mehr zu verpflegen sind, sozusagen, weil wir dann zu viel machen können. Und das ist das, warum ich sage, wir müssen effizient laufen und immer wieder auch auf diese Basis zurückkommen. Weil das ist die Basis der Dolphins und diese Shotplays sowieso, die kommen, die werden passieren. Und dort muss man mit den Corners einfach dann schauen, dass man das Tour, die Safeties mit den Augen so weit manipuliert. Das hat er oft genug bewiesen, dass er das kann diese Saison. Wenn Hamilton spielen sollte, wird das natürlich nicht einfacher werden, gar keine Frage. Aber das ist ein Thema, was dort passiert. Und auf der Defense-Seite, ja, Contain halten. Und dort würde ich gerade David Long und auch Andrew Van Ginkel einfach in so ein bisschen auf Spotlight setzen. Klar, die Defense, die Secondary muss aufpassen, dass ein OBJ oder ein Safe Flowers da jetzt nicht wild und heiß laufen. Aber gerade vorne muss man einfach dann dominieren. Das haben die Dolphins bewiesen, dass sie das können. Und gerade wenn man es schafft, dass Lamar gar nicht so die Zeit hat, sich so weit damit zu beschäftigen, nach vorne zu gucken, sondern selber gucken muss, dass er jetzt nicht gleich auf dem Hosenboden landet, dann kann das wirklich was werden. Und ich glaube, dass das Spiel gegen die Cowboys dort eine gute und vielleicht nicht ganz so gelungene Generalprobe war, weil da hat man einige Sacks liegen lassen. Und dementsprechend ist das für mich auf der defensiven Seite ein Punkt, wo die Dolphins angreifen müssen, beziehungsweise besser werden müssen als in der vergangenen Woche. So, dann haben wir die Keys to Win und dann kommen wir zu Snack a Player. Und da fange ich einfach mal an, weil es ist offensichtlich und ich will mir das auch nicht wegnehmen lassen. Ich will, jetzt schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen würde ich natürlich liebend gerne auf Kevin Zeitler einfach den nehmen, weil er einfach ein Badger ist. Aber ich kann meiner Taktik nicht untreu werden, deswegen nehme ich Zay Flowers, weil Tyreek Hill, Jaylen Waddle und Zay Flowers, die drei, viel Erfolg beim Verteidigen von so viel Geschwindigkeit. Das fände ich einfach wild. Und Benno, für dich ist das jetzt vielleicht gerade so ein bisschen komisch, warum noch ein Wide Receiver? Ich baue mir einfach diese Saison immer so Triplets aus den surrealsten Wide Receiver Corps.
Okay.
Und also ich sag mal, wir hatten schon, also mit Hill und Waddle hast du ja sowieso schon ein krasses Duo, aber ich meine, wir hatten die Eagles mit AJ Brown dabei oder die Cowboys, da wäre CeeDee Lamb jetzt zum Beispiel. Deswegen, ja, Safe Flowers finde ich aber noch krasser, weil der einfach der übelste Speedster auch ist. Und holy smoke, das wäre ziemlich witzig. Aber Benno, wenn du eine Möglichkeit hättest, ich meine vielleicht eine Tendenz rausgehört zu haben, du kannst mich natürlich jetzt überraschen, aber welchen Spieler würdest du dir von den Dolphins holen?
Naja. Obvious wäre natürlich Tyreek, ja. Da kommen wir prinzipiell nicht vorbei, aber einfach für die große Liebe für den Spieler. Und weil ich glaube, das würde halt, also die Ravens Defense ist schon top. Eine Top-Defense, aber um das over the top zu bringen, gib mir Jalen Ramsey und zeig mir das Receiver-Core, was halt da Red Zone-mäßig scoren will.
Ja, finde ich nice. Also finde ich grundsätzlich immer gut, wenn da halt nicht Tyreek als Antwort kommt. Und wir hatten dieses Jahr tatsächlich auch viele Antworten, die nicht Tyreek waren, muss ich gestehen, weil viele dann doch anders argumentiert haben oder Team-Needs oder hier und da. Cool, aber Ramsey war auch schon, ich glaube, zweimal dabei. Aber ich verstehe es total. Den Unterschied, den der macht, Grandios.
Vor allem, ich habe es über Jahre immer auch, als er vielleicht mal verfügbar schien, ich dachte mal, oh, das wäre so ein Traum gewesen, mal Marlon Humphrey und Jalen Ramsey als Cornerback-Duo zu haben. Wirklich zwei so große physische Corner, die halt auch mit Spielintelligenz da sind. Und also, Alter, das wäre so krass.
Ja, verstehe ich nur zu gut. Danny, dann bleibst du noch übrig. Wen würdest du dir denn holen?
Ja, also ich glaube, ich bleibe ein bisschen auch meiner Taktik in den Folgen treu, die ich dabei war, und gehe auf unser Sorgenkind, nämlich unsere Offensive Line, und bleibe auch da so ein bisschen meinem Move treu, dass ich Connor Williams gerne endlich mal lieber auf Guard sehen würde als auf Center, und würde Tyler Linderbaum nehmen. Den habe ich damals im Draft auch schon, fand ich den definitiv ein lohnenswertes Ziel als Pick, und würde mich da auf jeden Fall sehr freuen, wenn man ihn picken könnte.
Ja, absolut, absolut fair. Also so sehr Kai Hamilton auch im Spotlight steht, und der ist ja auch wirklich verdient und ein krasseste Spieler auf Defense-Seiten mit ist bei uns. Aber Tyler Linderbaum, was der für einen Wert hat in der Offense, wie effektiv er spielt, wie gut und ruhig er spielt, wie er diese O-Line koordiniert, das ist auch auf einem eigenen Level, und das ist das macht auch einfach Spaß zuzuschauen, auch diese Athletik, die er einfach hat im Blocking. Und Leute, guckt mehr O-Line. O-Line liebe echt. Und richtige Wahl, Danny, richtige Wahl.
Nice. Damit sind wir fast am Ende tatsächlich dieser Folge wieder angekommen. Jetzt geht es darum, den Spread und das Over-Under zu tippen. Aktuell liegt der Spread bei -3,5 für die Ravens, also Ravens sind 3,5 Punkte Favorit, und das Over und Under liegt bei 47. Witzige Geschichte kurz dazu: Zu Beginn der Woche war der Spread bei -3,5, dann haben die Dolphins gegen die Cowboys gewonnen, dann ging er irgendwie so auf -1,5, und dann haben die Ravens gewonnen und dann ging er wieder auf -3,5. Auf jeden Fall sind die Ravens zu Hause logischerweise, also Favorit, da führt auch kein Weg dran vorbei. 3,5, ja, finde ich tatsächlich auch fair. Es können vielleicht auch 4 oder 4,5 sein. Insgesamt, da will ich mich jetzt nicht drüber streiten. Ich meine, der eine Punkt nachher hü oder hopp. Insgesamt, Danny, was glaubst du denn? Also Over-Under liegt bei 47, drüber oder drunter, und wie ist nachher die Punktedifferenz?
Also 47 als Over-Under, glaube ich, dass wir ein Spiel sehen, was drüber geht, weil ich glaube, dass einfach beide Offensiven auch probieren werden, da alles rauszuholen, und auch es am Ende aber trotzdem auch ein Tag wird, wo es auch auf die Defense ankommt. Und ich glaube, dass es ein klassisches Cointoss-Game für mich, dadurch, dass ich aber nun mal für die Dolphins das Beste hoffen möchte für diese Saison, gewinnen wir mit 3.
Alles klar. Benno, wie siehst du das?
Also ich habe vorhin bei uns ein 27-24 für die Ravens getippt, also kann ich auf jeden Fall mit dem -3 könnte ich gut leben. Ja, das sind Tucker Field Goal mit auslaufender Uhr, bin ich am Start, und denke, dass das Over-Under, ja, 47 finde ich schon fast realistisch, also so Richtung 50, so finde ich das eigentlich okay. Also das denke schon, dass das ist. Also ich glaube, dolle drüber wird es eben nicht, weil die Defenses ein Wörtchen mitreden werden auf beiden Seiten.
Ja, dem würde ich tatsächlich zustimmen, wobei ich sage, ich gehe unter, also ich glaube nicht, dass so viele Punkte fallen, es sei denn, das ist für mich immer so ein bisschen, es sei denn, die Defenses scoren, dann sieht das Ganze natürlich wieder so ein bisschen anders aus.
Ja, wenn jetzt Tua auch 4 Picks wirft, wie Purdy, dann
Na gut, er hatte in den letzten 3 Spielen halt keinen Pick. Das war jetzt erstmal positiv, nachdem er irgendwie
unserer Zeit.
halt, stopp. Ich habe natürlich jetzt hier nur meinen Laptop und nicht meinen PC, wo ich Ich glaube aber, ich habe das Spiel den Ravens gegeben vor der Saison, und davon werde ich dann nicht abweichen. Auch wenn ich es mir anders wünsche, glaube ich, dass die Ravens mit fünf am Ende gewinnen. Also es wird nicht High Scoring sein. Es wird dann am Ende ja, keine Ahnung, vielleicht laufen die Ravens einfach den Ball dann in die Endzone und die Dolphins haben noch mal einen Shot, der dann nicht klappt oder irgendwie so. Wie gesagt, ich bleib bei dem, was ich vor der Saison gesagt habe. Und damit haben wir es jetzt auch wieder rund gemacht.
Der Tobi meinte vorhin bei uns noch so, dass sich dieses Narrativ jetzt endlich geändert hat, dass die Dolphins nur gegen schlechte Teams gewinnen können, weil sie die Cowboys geschlagen haben. Ich bin innerlich aus dem Lachen gar nicht rausgekommen. Ich hab gesagt, ich denke, ihr habt gegen gute Teams, habt ihr doch immer noch nicht gewonnen.
Wow. ein guter Slender gegen die Cowboys ist natürlich immer nice. Ich glaube eher, das war dieser gegen einen positiven Rekord. Und ist immer, ich meine, ist okay. Ich halt halt nicht viel davon, weil vor allem die Bills versuchen uns dann natürlich immer so ein bisschen an Karren zu pinkeln. Die Cowboys sind ja selber nur so ein Fraud-Team und so.
Die sollen erstmal am eigenen Scheißhaus rühren, bevor sie andere sauber machen wollen. Also.
Und das ist immer so, sagen die Leute einem, die Dolphins müssen erstmal gegen gute Teams gewinnen. Dann sage ich den anderen halt, dann hört doch mal mit eurem Team auf, gegen schlechte Teams zu verlieren.
Fair.
So.
Fair.
Hä? Aber, ich meine, das nimmt so ein bisschen, schon ein bisschen medialen Druck einfach weg, ne?
Ja.
Und, ich meine, ich will jetzt diese ganze Schreihalsmedien mit Colin Cowherd, der halt einfach nicht mehr zu ertragen ist. Leider Gottes, der ist ja einfach nur noch lost. Aber da will ich jetzt nicht drüber reden, sonst kriege ich wieder schlechte Laune. Das wollen wir alle nicht. Aber finde ich fair. Danny, gibt's noch was du sagen oder loswerden möchtest?
Nee, tatsächlich nicht. Vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit, Benno. Und ich würde sagen, da wir uns alle erst im neuen Jahr wieder hören, wünsche ich allen ein hoffentlich frohes neues Jahr, dann 2024.
Ja, danke dafür. Benno, natürlich ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Die Folge mit Tobi, ich habe es gesagt, aber jetzt für die, die da vielleicht einfach gerade geschlafen haben oder einfach es zu schnell war, den Link zum Talk Like a Raven Podcast und zu der Folge mit Tobi findet ihr in den Shownotes und den Link zur Homepage der Jungs. Den findet ihr auch in den Shownotes. Guckt da gerne mal vorbei, belest euch da ein bisschen. Es lohnt sich definitiv. Benno, du hast es ja auch gesagt, man sollte seinen Feind eher besser kennen als sich selber. Und wie gesagt, danke für deine Zeit, die du hier mit uns verbracht hast und Rede und Antwort gestehen hast. Gibt's noch was du anmerken möchtest? Oder gibt's noch Fragen, bevor ich jetzt hier irgendwem den Mund verbiete?
Absolut keine. Ich bedanke mich für die Einladung. Es hat mega Spaß gemacht. Gerne jederzeit wieder. An alle Dolphins-Fans und Hörer, genießt die Spiele, so viele sind es nicht mehr. Also überhaupt mit Playoffs, ne, dann ist wieder das lange Warten angesagt. Bleibt gesund, kommt gesund ins neue Jahr und vielleicht sieht man sich ja noch ein zweites Mal im AFC Championship Game oder so.
Das wär uns allen ein Fest, glaube ich. Und ich wünsche euch da draußen auf jeden Fall auch einen wundervollen Start in das neue Jahr. Ich wünsche euch viel, viel Spaß in diesem Jahr noch mit dem Spiel. Ich hoffe einfach, es wird ein tolles Spiel. Wir können einfach das natürlich genießen. Ist immer relativ gesehen, wenn das eigene Team spielt. Aber ich glaube, das wird wirklich ein cooles Spiel mit vielem Hin und Her. Und damit bleibt mir dann auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.